Da sind wir wieder. Hä? Ist das nie ein schöner Anlass, um zu sagen, wir kommen wieder mit einem Podcast jetzt so kurz vor Weihnachten?
Genau, wir dachten uns einfach, Mensch, guck mal, einfach nochmal ein Geschenk der Liebe und vor allem der Zuneigung für uns beide gegenüber. Schenken wir uns und schenken wir euch da draußen auch.
Ja, es war auch einfach übelst nötig, mal 3 Wochen auszusetzen, weil sonst hätten wir hier 3 Wochen über Dubai-Schokolade reden müssen. Jetzt ist auch mal langsam wieder der Hype weg. Oh. Das haben wir eigentlich ganz gut abgepasst.
Ey, aber das ist eigentlich gleich, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg. Und zwar meine liebe Mama Mita hatte jetzt Geburtstag. Und also die Frage ist, gibt es so Wünsche, die sich Leute von dir zu Weihnachten wünschen oder auch zum Geburtstag, wo du sagen würdest, okay, also es geht ja schon eigentlich darum, dass die Person gegenüber viel Freude daran hat, aber dennoch, das kannst du von mir nicht verlangen. Und meine Mama hat zum Beispiel gesagt, sie hätte eigentlich gerne mal diese Dubai-Schokolade. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Also ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn sie sich von mir einfach irgendwie, keine Ahnung, eine Tüte Cannabis gewünscht hätte. Das hätte ich irgendwie, wäre ich eher bereit gewesen zu organisieren, weil bei mir diese Bereitschaft irgendwie dann doch ein Schweinegeld dafür auszugeben, nicht da ist. Wie sieht das bei dir aus?
Also bei mir wäre das jetzt wahrscheinlich nicht so der Geiz, der mich da bremst, aber dieses Wort Dubai macht mich einfach so fertig an diesem Produkt. Also als ich dann wirklich gesehen habe, dass hier eine der lokalen Schwulenbars, ohne die jetzt namentlich nennen zu wollen, angefangen hat, irgendwie Dubai-Schokoladencocktails zu verkaufen, dachte ich mir, Leute, also als queerer Ort sollte man dann vielleicht doch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, dann Werbung machen mit Menschenrechtsverachtung, ist irgendwie auch ein bisschen komisch, weiß nicht, das gibt mir ein ganz komisches Gefühl. Also da wäre ich auch bei der Dubai-Schokolade wäre ich raus, den Wunsch würde ich auch, glaube ich, nicht erfüllen. Oder mich vielleicht dann in die Küche stellen und das selber zusammenrühren. Das machen ja auch gerade sehr, sehr viele. Das hat dann natürlich auch wieder so ein bisschen Persönlichkeit und so ein bisschen sowas selbstgemacht. Das ist irgendwie auch wieder süß. Ja, so eine fertige Dubai-Schokolade verschenken, da wäre ich auch raus. Da kann ich dich völlig nachvollziehen.
Ja, und ich finde das eigentlich genauso schon richtig, wie du sagst. Also auch da, ich hatte es ja schon mal erwähnt, also ich bin da selber schon mal für 4 Tage in Dubai gewesen und bleib auch dabei, das ist interessant zu sehen. Man merkt trotzdem natürlich kulturell einen anderen Kreis, also auch der Moment, ich weiß gar nicht, ob ich das damals erzählt hatte, aber wo auch ich der Meinung war, Mensch, also wenn ich jetzt hier so ganz klammheimlich ein kleines Bier unterm Handtuch versteckt im Strandbereich trinke, wird schon keiner was sagen. Also die waren da schon sehr vehement und ähnlich ist das natürlich dann auch so, was so ein bisschen die persönliche Ausrichtung in Bezug, wen liebst du und wen liebst du nicht, aus ist. Und da finde ich es wirklich durchaus befremdlich, dass man sagt, nö, also wenn das Trend ist und sich Geld damit verdienen lässt, dann würde ich auch durchaus, wie du schon sagst, als, sagen wir mal, eher eigentlich auch vor allem als Safe Space für Homosexualität oder sag mal allgemein für LGBTQ+-Community einen Laden zu haben und zu sagen, nee, also hier machen wir Dubai-Schokolade, das ist super. Also
da, ja, und morgen gibt's dann ein großes russisches Wodka-Special.
Genau, alle die es so richtig mögen, das ist so wie, keine Ahnung, wenn da halt, ja, keine Ahnung, es ist so wie wenn die jüdische Community auch sagen würde, nee, also wir machen.
Und jetzt bin ich gespannt auf den Witz.
Okay, ich rudere zurück. Das ist, also vielleicht nochmal auch an der Stelle wieder die Transparenz für euch alle. Es ist heute der Mittwoch, es ist 13 Uhr.
Und wir sind auch aus einem ganz bestimmten Grund ein bisschen aufgekratzter als sonst eigentlich. Ja. Wir haben uns nämlich gestern schon gesehen. Erzähl mal, wo warst du denn gestern so Schönes? Was hast du gestern Abend Schönes erlebt?
Ey, genau. Also es war wirklich gestern für mich also eigentlich eine Art schöner, toller Mischung aus Kindergeburtstag und also ich versuche wirklich das noch irgendwie in angemessene Worte zu fassen, dass man jetzt nicht einfach nur mit irgendwelchen Superlativen um die Ecke kommt. Also, es gibt da sozusagen zwei DJ- und Entertainment-Kollegen. Einer dieser beiden dürfte dir sehr bekannt vorkommen, nämlich das bist du.
Gussfehler.
Und zwar, ich war ja gestern netterweise und wir haben das schon auch wirklich sehr, sehr lange besprochen und es war auch das Datum, was irgendwie seit jetzt auch einem halben Jahr, das kann man jetzt im Nachgang ja liegen, schon feststand, nämlich dass die Late Night von dir und dem lieben DJ Gussfehler, namentlich Topf voll Schminke, was im Zauberchateau hinten auf der Leipziger Straße 181 stattfand. Und dort durfte ich Gast sein. Jetzt würde ich einfach trotzdem grundsätzlich für alle, weil wir haben jetzt zwar schon öfters drüber geredet, aber ich finde, das verdient es heute einfach auch mal noch ein paar Worte mehr zu verlieren. Erklär du erst einmal, was ist das Grundkonzept sozusagen von dieser Show? Weil Show ist ja doch erstmal ein großer Begriff, der in alle Richtungen gehen kann.
Ja, mal ganz kurz, also wir haben ja wirklich schon drüber gesprochen, aber es ist einfach so, wir laden uns einmal im Monat einen Gast ein, der Gussi und mich besonders interessiert. Und mit diesem Gast führen wir dann sowohl sehr, sehr ausgiebige Smalltalk-Gespräche darüber, was so diesen Gast ausmacht, was dieser Gast so im Leben erlebt hat, aber wir spielen auch mit diesem Gast das ein oder andere Minispiel. Und das Ganze geht dann so über ungefähr 2 Stunden mit einer kurzen Pause zwischendrin. Ja, ist wirklich so eine, man muss sagen, seit wir im Chateau sind und nicht mehr im Projekttheater, ist das Ganze auch wirklich wie so eine Familiensendung. Also irgendwie hat man, das sagen uns auch immer die Leute, die zu uns kommen, wirklich das Gefühl, man ist irgendwie Teil des Ganzen und es ist jetzt auch nie so ein, wir setzen uns auf die Bühne und die Leute werden dann unterhalten und können zusehen, ob sie jetzt nur Spaß haben oder nie, sondern die Leute gestalten die Sendung auch durch ihre Publikumsfragen aktiv mit. Und haben dann auch immer so einen kleinen Teil an Programm noch von der Intendanz, also vom lieben Ginny Ignis, der das Theater dort betreibt, mit drin, der dann da auch jede Sendung irgendwie einen Zaubertrick mitbringt und jede Sendung irgendwie die Leute willkommen heißt. Also das ist wirklich alles sehr familiär und sehr, sehr schön. Und
Da wäre nämlich
du
gleich,
warst da gestern zu Gast.
genau, ich durfte da gestern zu Gast sein und würde dazu noch was sagen, also vielleicht für alle, weil, also ich kann es jetzt nochmal sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben, doch, ich kann ja sagen, ich war das letzte Mal irgendwie vor 2, 3 Jahren im Boulevardtheater, aber auch um mir dort ein Gastspiel anzuschauen. Es war damals Timon Krause, den ich mir da angeguckt habe. Und es ist halt wirklich so, dass vielleicht für alle, die jetzt, ist, man muss halt sagen, ihr wart zuerst im Projekttheater, das ist in der Dresdner Neustadt, heißt, ist eigentlich, ich glaube, soweit ich auch weiß, dafür ausgelegt, verschiedene Gastspiele zu machen. Ist aber, wenn man es jetzt rein optisch sieht und auch ohne das gemein zu meinen, ist so dieses klassische Theatersetting. Also es hat schon eher,
Ja.
es hat schon etwas, sagen wir mal, eher Nüchterneres. Du hast halt dann deine Bühne, die, sagen wir mal, eher so einem Podium irgendwie gleicht. Und jetzt ist es so, dass ich dort ja schon zweimal als Gast, also als Gast im Sinne von im Publikum als Gast dabei war. Ja, man ist ja trotzdem Gast, wenn man im Publikum ist, oder? Ja, gibt's.
Ja.
Okay, danke für den Nachtrag. So. Und fand ich damals schon super, aber das Ganze hatte halt dort eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Steifheit, die halt einfach die Art des Theaters mit sich bringt. Und ich war nun auch bei dem lieben Ginny Ignis das allererste Mal jetzt in seinem Chateau. Er sagt, das Ganze ist im Dresdner Bereich hinten Mitten-Trachau anzusiedeln. Und dort merkst du halt natürlich schon in dem Moment, wo du reinkommst, dass da echt ganz viel Liebe und irgendwie Herzblut drin steckt, weil das halt einfach nicht mal nur irgendwie so ein nüchterner betongegossener Sache ist. Das Ding ist jetzt bei mir, ich bin angekommen und habe das dir gestern schon gesagt, für alle da Außenstehenden, die sagen, ja Gott, da setzt sich der Marc da in so eine Show und quatscht ein bisschen. Also ich habe wirklich die Nacht davor richtig schlecht geschlafen. Was jetzt einfach wirklich daran lag, dass wenn man so Sachen hat, die sich dann so in mehr oder weniger doch komplett jeder Kontrolle entziehen, dass ich gemerkt habe, dass das irgendwie schwieriger ist, als wie zum Beispiel, wenn man halt dann auf so einer Bühne vor 7.500 Leuten steht. Heißt, wir haben uns da getroffen, 19 Uhr war Einlass. Ich bin ehrlich, bin auch erst relativ kurz vor knapp dann da aus dem Backstage rausgekommen. Weil, und das ist halt auch so ein Ding, wenn man jetzt privat mit Leuten befreundet ist, ist es halt wirklich schwierig oder ich glaube, die Trickiness, dass man dann in so ein ganz normales Labergespräch rein verfällt, wo man dann aber im besten Fall das Publikum nicht abholt. Und ist immer ein bisschen stolz, also freue ich mich für euch, aber auch irgendwie natürlich für mich, dass das so ein paar Leute auch dann interessiert hat, muss man sagen, war halt gestern das Theater komplett ausverkauft. Also das heißt, die Show war wirklich rappelvoll. So. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir hatten das in Bezug schon mal auf Veranstaltungen. Du kannst das ja eigentlich ganz gut, wenn sozusagen Leute um dich herum sind, die du auch kennst, ne? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Also auch gerade so bei DJ-Gigs.
Ah, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich muss ehrlich sagen, das war das Einzige, was ich im Projekttheater ein bisschen angenehmer fand, dadurch, dass die halt auch ein bisschen mehr Laufkundschaft hatten und auch viele Leute da gekommen sind, um sich einfach mal diese Show anzugucken, ohne zu wissen vorher, wer wir sind, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil die Show zu einem großen Teil aus Insidern besteht. Aber da fand ich das schon immer ein bisschen angenehmer, nie so jeden Gast persönlich zu sehen und zu wissen, okay, den kenne ich daher und dies und das. Aber auf der anderen Seite, ja, ich finde, es hat so ein bisschen was von dem Flair, den wir auch haben, wenn wir jetzt zum Beispiel nach unseren DJ-Gigs uns noch im Luden treffen. Also so ein bisschen, wir, Gussi, du und ich, wir stehen irgendwie am Tresen, unterhalten uns ganz lustig und dann stehen immer so 5 Leute drum, die da irgendwie ganz, das klingt jetzt komisch, aber so ganz bewundert uns zuhören. Ich finde, so diesen Flair hat das irgendwie dort auch und deswegen finde ich es auch immer eine große Konzentration, da nicht in so einen übelsten Insider-Modus und vor allen Dingen auch nie in so einen übelsten große Fresse und wir hauen jeden Witz ohne Rücksicht auf Verluste-Modus zu kommen. Das ist uns aber, denke ich, ganz gut gelungen, oder?
Ich finde, das ist euch sehr, sehr gut gelungen und wie du...
Auch dir. Du hast jetzt auch nie, bist jetzt nie übelst über die Stränge geschlagen, dass man sich denkt, hui, sowas sagt der auf einer Theaterbühne, sondern das war ja wirklich trotzdem, naja, denke ich, durchweg unterhaltsam für die Leute und keine Grenze, die wir überschritten haben.
Ich glaube, das Problem oder sag mal, die Herausforderung ist ja, also man müsste halt definieren, was ist halt so Grenzüberschreitung. Ich sag mal, es war schon 1-2 Sachen, wo ich mir dachte, ja, na gut, okay, den hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Im Gegenzug finde ich trotzdem, wenn du jetzt die ganze Zeit so mit Schere im Kopf agierst, ist das natürlich auch ein bisschen blöd. Ich kann das komplett unterschreiben, was du gesagt hast. Also man sitzt halt wirklich sehr, sehr nah an den Leuten ran. Und ich merke, also mir ist es schwer gefallen, ich habe dann mir wirklich so einen, mehr oder weniger so einen Punkt über dort hinten immer so in der Ecke gesucht, also quasi hinter dem der letzten Publikumsreihe, suche ich mir dann meistens einen Punkt, was meistens die Stirn ist, so mache ich das auch bei Veranstaltungen, also das heißt, du guckst Leuten sozusagen an sich offiziell schon ins Gesicht, aber eigentlich auch nicht, weil ich merke, wie schnell ich da, also auf der einen Seite verunsichert bin, und wie man halt, also mir geht das so, es ist ja trotzdem, man agiert ja meiner Meinung nach so in gewisser Weise zwischen 2 Welten. Also ich nenne es jetzt mal, das ist einmal die große Welt der Show, wo ich sozusagen auch unsere Freundschaft mit einordnen würde. Und dann gibt es diesen Moment, wenn du halt zum Beispiel mit Mama und in Dreierkonstellation irgendwo auf der Couch sitzt, wo man ja dann doch irgendwie einfach automatisch ein bisschen anders redet. So. Und dort irgendwo diese Brücke zu finden, finde ich wirklich manchmal irgendwie tricky. Aber, und da muss ich auch wirklich sagen, großes Lob an dich und auch natürlich an den lieben Gussfehler. Also angefangen mit der, finde ich, wirklich sehr, sehr charmanten Einstiegsausformulierung. Und damit war bei mir eigentlich schon diese Unruhe auch wirklich weggenommen. Und das fand ich insofern mal interessant, weil normalerweise ist es ja auch so, dass man selber ja eher in der Position steht, dass man auf der Bühne steht, man gratuliert jemanden zum Geburtstag, man stellt irgendein Programm vor. Und dann ist man ja selber eher in der Lage, dass man versucht, seinem Gegenüber so eine gewisse Unruhe oder Unwohlsein rauszunehmen. Also ihr kennt das vielleicht auch, da ist jemand, wird nach vorne gerufen und muss irgendein Spiel machen. Und ich finde, nichts ist dann in dem Moment schlimmer, als wenn du sozusagen einen Moderator oder eine Moderatorin oder wen auch immer hast, der sich dort irgendwie selber unsicher auf der Bühne fühlt und dann hast du noch einen unsicheren Gegenpart und ich finde, das sorgt immer automatisch für so einen Fremdschämeffekt. Und ihr habt das geschafft, was man mir sonst manchmal immer gut vor oder gerne zugute hält, nämlich, dass ihr das irgendwie geschafft habt, dass mit dieser netten Einstiegsrunde und euren wirklich netten Worten in dem Moment, wo ich auf die Bühne zu euch kommen durfte, auch wirklich sofort meine Anspannung komplett gelöst war. Und ich dachte mir,
oh, mega.
Okay, cool. Also jetzt nach diesem echt netten Einstieg ist dieses Gefühl, ich trete jetzt hier nicht zu einer Prüfung an, sondern habe jetzt wirklich Bock und kann mich auf den Abend einlassen. Also ich finde, das habt ihr echt, echt toll gemacht. Also jetzt, ja, wirklich schön.
Ich glaube, du hattest aber im Vergleich auch zu unseren vorherigen Gästen, wo das ja immer so war, dass die Leute gar nie wussten, wer sie heute erwartet, hattest du den großen Vorteil, dass wir es ja im Podcast schon so ein bisschen angeteased haben, wir dann auch irgendwann dazu übergegangen sind, einfach in der Werbung zu sagen, du kommst, weil die Leute ja einfach auch zu einem großen Teil das schon wussten und sich das auch schon rumgesprochen hatte. Ich denke, es war auch niemand da, der dich jetzt noch gar nie kannte, sondern es waren tatsächlich auch viele Leute gezielt deinetwegen da und ich glaube, das war für dich auch ein großer Vorteil, weil jetzt niemand dort saß, der jetzt gedacht hat, okay, ich weiß gar nie, was hier kommt und dann festgestellt hat, ach, Das interessiert mich jetzt so null. Ich glaube, das also war schon echt ein großer Vorteil für dich.
Danke. Also das, ja, also das Ding ist, ich wünsche mir ja wirklich an der Stelle, und das ist jetzt hier nicht das große Rumheulen des DC-Marks und ach, ich bin ja so introvertiert und schüchtern. Also bin ich jetzt bei Leuten, die ich kenne und Freunden durchaus nicht, aber ich kann es nochmal sagen, setz mich gerne mal in eine Gruppe von Leuten, wo ich wirklich niemanden kenne. Also ich glaube, jeder da draußen wäre fast schon geschockt. Also wie ruhig ich in so einer Runde bin. Und das ist ja eigentlich, finde ich, auch immer das Interessante bei dir, dass zum Beispiel, wenn man dich jetzt, sagen wir mal, wirklich in so eine Horde von Menschen loslässt, wo wirklich eigentlich dich niemand irgendwie kennt und du hast vielleicht jetzt auch keinen Bezugspunkt in die Richtung, dass du jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt der lauteste Mensch auf diesem Planeten bist. Also ich hoffe, das ist okay, dass ich das so sage, oder? Wie empfindest du das für dich?
Ja, doch, das kann man eigentlich schon sagen. Also ich habe echt das Glück, dass ich mich mit fremden Leuten relativ schnell wohlfühle, wenn sie mir jetzt auch wohlgesonnen sind, wenn das jetzt nicht irgendwelche, also wenn du mich jetzt in eine Gruppe mit komplett fremden Neonazis setzt, wird das wahrscheinlich nie viben, würde ich jetzt mal behaupten. Aber so grundsätzlich kann ich mich mit so Situationen, wo ich in eine Gruppe reinkomme mit Menschen, die ich gar nicht kenne, immer gut anfreunden. Das habe ich auch gemerkt, als ich zum Beispiel im Sommer so für die Puppentheatersammlung gespielt habe, wo ich halt auch außer E-Mail-Kontakt vorher mit niemandem irgendwas zu tun hatte und mich da dann auch so schnell wirklich gefühlt habe, als würde ich die Leute seit Jahren kennen. Ich bin da schon wirklich sehr, sehr gut darin, mich da sehr schnell, ja, mit zu integrieren. Aber ich glaube, das kannst du, wenn dann immer das Eis gebrochen ist, auch ganz gut. Aber ich verstehe, was du meinst. Der erste Moment ist dann erstmal ein bisschen seltsam. Ich glaube, das geht aber den meisten Leuten so. Da sind wir jetzt. Man erwartet das von uns halt einfach anders, weil wir halt diese alten Show-Zirkus-Pferde sind.
Genau, was quasi dann auch im Privatbereich an jeder Stelle gerne einmal irgendwie so durchgeprügelt wurde. Nee, also auf jeden Fall, ich fand die Show wirklich sehr, sehr gut, wie du sagst. Die Leute waren eben wirklich sehr, sehr auch, ja, wohlgesonnen. Ich möchte an der Stelle auch jetzt einfach nochmal, wie gesagt, ihr kriegt da jetzt ja nun kein Werbegeld oder irgendwas dafür. Hab jetzt auch mir wirklich vorgenommen, auch das, was ihr gesagt habt, auch wirklich zu euren nächsten Shows eher mal zu kommen. Bei mir ist es dann halt wirklich ja manchmal einfach der Hintergrund, dass wenn dann Dienstag halt so dieser einzige quasi Tag für Me-Time ist oder man irgendwo unterwegs ist, dass ich es deswegen auch noch nie geschafft habe, in den letzten Shows vorbeizukommen, aber auch da draußen. Also ich finde halt wirklich, man muss einfach mal sagen, also der Eintrittspreis, finde ich, ist mehr als fair. Ich finde, man erfährt immer irgendwie mal eine Ecke mehr über Leute, selbst vielleicht sogar auch eine Richtung. Das fand ich halt damals auch im Projekttheater toll. Also Leute, mit denen man jetzt so vielleicht in privaten und aber auch irgendwie so vom Interessengebiet eigentlich keinen Berührungspunkt hat. Ich finde, über die einfach was zu erfahren, finde ich halt wirklich nach wie vor irgendwie total interessant. Also mir ist es auch irgendwie wieder aufgefallen, dass diese Liebe zum Menschen, die, man sagt ja dann manchmal so, gerade auch bei uns gerne mal so innerhalb der Branche, oh, ich hasse Menschen, ich will nur Ruhe. Und zugegebenermaßen auch bei mir ist das ja durchaus mehr als nur einmal im Monat der Fall, dass ich mir denke, okay, ich ertrage heute einfach wirklich keinen einzigen sozialen Kontakt in irgendeine Richtung. Aber grundsätzlich, und ich finde, das merkt man euch beiden halt auch an, ist wirklich dieses Wohlwollen und dieses, ach, weißt du was, mich interessiert eigentlich, was der andere hier macht. Und selbst wenn das vielleicht mal ein Gebiet ist, was einem jetzt nicht so 100% liegt. Also ich mache mal den Klassiker, Freund von mir ist halt Kfz-Mechaniker und das ist jetzt nun auch nie unbedingt so mein Hauptinteressengebiet. Aber ich finde, wenn dort jemand wirklich mit voller Leidenschaft von erzählt, wie der das macht, was der daran liebt, ich finde, dann kriegst du mich da irgendwie auch überzeugt. Jetzt nicht natürlich irgendwie Kfz-Mechaniker zu werden, aber irgendwie, dass man dann sagt, ach nee, das fetzt schon und ist irgendwie geil.
Ja, kann ich völlig nachvollziehen. Also ich glaube, wir haben das jetzt sehr, sehr ausgiebig nachbesprochen. Ja, für alle, die nie dabei waren, also ich glaube, das sind dann auch die Leute, die erreichen wir damit wahrscheinlich nie nochmal, weil die Ankündigung war ja wirklich lang genug vorher da und es war ja jetzt trotzdem nie so, dass man jetzt sagen kann, unsere komplette Podcast-Stammhörerschaft war jetzt da. Ein Teil davon war da und die richtig coolen Leute waren natürlich da. Korrekt. Aber es gab auch ein paar Leute, die dann wahrscheinlich jetzt wieder hinterher schreiben, davon habe ich nichts mitbekommen. Da wären wir, wenn es an einem Samstag gewesen wäre, wären wir gekommen. So, ja, habt ihr jetzt halt Pech, ist jetzt halt vorbei.
Aber
muss ich mal dazu sagen, also du hast dort die ein oder andere Bombe platzen lassen. Es gab die große verschollene Single quasi in halb live, also nur den halben Song, aber dafür inklusive Live-Rumgebrülle und so. Diese Gelegenheit gibt es, glaube ich, kein zweites Mal. Mehr möchte ich einfach gar nicht zum Inhalt sagen, der dort gesprochen wurde.
Genau, also es gibt zumindest wirklich Leute, die dort, also alle, die eigentlich an Gästen da waren, die verfügen über eine Information. Kann ich ja schon mal sagen für den Rest. Also es wird eine Information geben und ich will das gar nicht so hochstechend machen, aber
Ist schon krass.
mit der werde ich Januar rausgehen. Und die Info, doch, also was wir nochmal so, lass uns kryptisch kurz darüber reden, ohne zu sagen, um was
Ja.
es geht. Naja,
Es
es
ist
gibt.
schon sehr, sehr, sehr lebensverändernd für uns alle.
Okay, also sagen wir genau, also es gibt eine, wird eine einschneidende Neuigkeit geben. Und die habe ich, obwohl das eigentlich gar nicht so mein Plan war, und das meine ich halt, das habt ihr halt irgendwie echt geil geschafft, dass man in so einem Setting war, wo ich mir dachte, ach weißt du was, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, das schon mal zu irgendwie erzählen, bevor man dann irgendwann den großen von Theatralik geprägten Instagram-Post irgendwann vielleicht in der zweiten Januarwoche zum Besten gibt. Und was halt, und da muss ich dazu sagen, dafür lieb ich halt wirklich diese Live-Interaktion. Und da war kurz auch bei mir so ein Moment, ich dachte mir, oha, also wenn man bestimmte Informationen nach außen gibt, kann man sich natürlich logischerweise bei Instagram immer aufgrund von Likes und Co. dran orientieren. Aber ich finde, was halt unbezahlbar ist, ist so eine Live-Reaktion im Sinne von einem Gesichtsausdruck, den du bei Leuten siehst, wenn du halt dort irgendwas sagst. Also das, ich glaube, ist bei allen Sachen. Das ist so, wenn du einen guten Joke machst. Das ist, wenn du jemanden wirklich irgendwie aufrichtig ein Kompliment machst. Wenn du irgendwie doch sagst, es geht ihr vielleicht mal nicht so gut. Ich finde, diese Direktreaktion ist halt wirklich der Knaller. Also ich glaube auch wirklich, dieses Ding auf der Bühne zu agieren, ist was Fantastisches. Und ich würde an der Stelle einfach mal schon nochmal den Werbeblock für dich mit einschieben, denn ich habe geguckt, ihr seid am letzten Dienstag im Januar ja wieder auf Sendung, ne?
Genau. Also wir haben in der Sendung verraten, wer das nächste Mal da ist. Das stimmt allerdings nicht, die Info, sondern es kommt,
Sehr
ich
gut.
sag mal so viel, es kommt eine andere Damenimitatorin aus Berlin. Nicht die, die wir in der Sendung angesagt haben, die kommt dann erst im Februar, aber es kommt im Januar auch eine Drag Queen aus Berlin zu uns. Mehr möchte ich gar nicht verraten, wer das da sein könnte. Da könnt ihr selber Rätsel raten und am 28. Januar gerne dabei sein, wenn wir das dann live vor Publikum enthüllen
Aber
und
was
euch jetzt Tickets holen.
interessant ist, und dann gebe ich dir recht, dann machen wir gerne wirklich einen Break und kümmern uns um die anderen mehr oder weniger wichtigen Dinge, die hier so irgendwie auf diesem Planeten passiert sind. Kannst du noch mal kurz erklären, warum ihr das Ganze nicht an einem Freitag, Samstag macht? Weil die Frage habe ich gestern nämlich auch im Theater noch zwei, dreimal gestellt bekommen, und da habe ich natürlich fuchsig, wie ich bin, gesagt, würde ich euch empfehlen, unsere neue Podcast-Folge am Donnerstag anzuhören, weil die Frage würde ich mit einflechten. Also es ist ja wirklich so dieses Statement, wo Leute sagen, ja, wenn das am Freitag, Samstag wäre, würde ich da viel eher hinkommen, weil es ist halt nicht unter der Woche und bla bla bla.
Ja, also das hat den Grund erstmal, dass Gussi und ich am Wochenende halt nun mal, das klingt jetzt knallhart, aber so ist es, Geld verdienen müssen, um uns so ein lustiges kleines Seitenprojekt auch leisten zu können. Denn das Ding ist, mit Topf voll Schminke refinanzieren wir halt hauptsächlich das, was eine Show kostet. Also ich sag mal, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn jetzt 10 Leute Tickets kaufen und Gussi trinkt 10 Aperol-Spritz am Abend, dann sind wir bei plus minus null. Und wenn
Sehr gut.
wir, sage ich jetzt mal, einen Gast aus Berlin haben, der eine Anfahrt hat von 150 € und das Ticket kostet um die 10 € im Schnitt, weil gibt Ermäßigte für 7, gibt Normaltickets für 11 €, sind wir bei im Schnitt, sage ich mal, 10 € und der Gast braucht 150 € um mit dem ICE mal von Berlin nach Dresden wieder zurückzufahren, dann müssen dafür 15 Leute von den 30 Leute kommen. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir machen mit der Show keinen Gewinn, deswegen ist es nicht sinnvoll, die am Wochenende zu machen. Wenn wir irgendwann das Gefühl haben, dass wir 100 Karten verkaufen können mit der Show und in einem riesigen Theater sind, dann kann man drüber reden, das mal am Wochenende zu machen, weil dann ist es halt auch so, dass wir dafür jetzt keine bezahlten Jobs abgeben müssen. Aber jetzt zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf Gage X dafür, dass ich irgendwo spiele, um dann kein Geld zu verdienen, ist halt immer eine relativ schwierige Sache. Deswegen bin ich halt auch immer, wenn mich Leute so grundsätzlich fragen, es gibt ja immer mal so kreative Projekte, die einfach kein Budget haben. Also auch die Crime Night, die ich in Boys gemacht habe, wo wir da gemeinsam mit den Leuten in der Bar einen Mordfall aufgeklärt haben, was ziemlich geil war, die könnte ich jetzt nie an einem Freitag oder an einem Samstag machen, weil dafür ist dort einfach nie genügend Budget da, sondern die muss halt dann unter der Woche stattfinden. Und ja, deswegen gibt es immer so Sachen, die unter der Woche stattfinden. Mal abgesehen davon endet unsere Show halt auch 22 Uhr. Also die Leute sind trotzdem, denke ich, pünktlich, genauso pünktlich im Bett, wie sie sonst auch wären. Kann mir keiner von euch erzählen, dass er 20 Uhr schlafen geht, außer ihr steht um 2 nachts auf. Aber ja, dementsprechend, ich denke, das liegt alles so in einem Rahmen, dass man das auch unter der Woche schaffen kann. Wenn man jetzt natürlich von auswärts kommt, ist das blöd. Aber ja, wir haben auch nur 30 Plätze, also wir haben jetzt auch nie damit gerechnet, dass wir damit die Zielgruppe von ganz Deutschland bespielen.
Das ist sehr gut gesagt, ja. Und dann, ich greife jetzt einfach noch eine Frage auf, die mir auch noch irgendwie dann im Anschluss oder besser gesagt kurz in der Pause gestellt wurde. Und das ist vielleicht auch nochmal so für alle, auch ganzen DJ-Nerds da draußen und vielleicht auch für die, die als Gäste wo weggehen. Also mir ist es in letzter Zeit wieder öfters passiert, dass Leute aufgrund der Tatsache, dass die jetzt zum Beispiel gesehen haben, Mensch, guck mal, der DC Mark, der war irgendwie dieses Jahr auf Mallorca. Der ist hier irgendwie bei diesem Oktoberfest, wo halt irgendwie 8000 Leute davor stehen. Und der ist auch beim Dresdner Stadtfest. Ich freue mich, dass ich diese Außenwirkung scheinbar zu haben scheine, dass ich mir übers Jahr jetzt mittlerweile 3 Ferraris, einen Lamborghini und eine übertriebene G-Klasse gekauft habe, zusätzlich zu den 2 Häusern, weil bei mir ja jetzt wirklich alles richtig gut läuft. Aber, und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass ich da irgendwie schlecht wirtschafte oder irgendwas. Es gibt wirklich so diese Faustregel nochmal für alle. Ich glaube, je größer wirklich die Bühne, desto weniger Geld bekommst du. Also das klingt jetzt erstmal an sich irgendwie in sich ganz komisch, aber ich freue mich natürlich, dass von der Außenwirkung her das fantastisch aussieht, wenn du halt eben auf so einer Bühne vor ein paar tausend Leuten stehst. Aber dort kann ich euch sagen, finden auch wirklich immer die knallhartesten Geschäftsgespräche statt. Also im Sinne von, okay, naja, also das ist ja schon eigentlich eine Werbeplattform für dich. Und also eigentlich sehen wir das jetzt nicht ein, dass jetzt hier mehr als 200 Euro Gage an dem Abend gezahlt wird. Ziehen wir nochmal 100 Euro fürs Finanzamt ab. Heißt, du hast an dem Abend 100 Euro verdient. Ist bei irgendwie mittlerweile einer 10-Stunden-Schicht, die du in der Gastro hast, eigentlich dann weniger als der Mindestlohn, wenn man das mal komplett runterbrechen würde. Und insofern an euch da draußen nochmal, ist wirklich so, auch gerade all die Kollegen, die dann manchmal gerne von anderen belächelt werden, nämlich die, die zum Beispiel Hochzeiten und Geburtstage machen. Hochzeiten und auch gerade so Firmen-Events sind die, die wirklich, wenn man jetzt mal rein vom Ertrag her ausgeht und wie du schon sagst, man muss halt ja trotzdem auch genau seine Rechnung so bezahlen und deswegen gibt es halt auch das Projekt wie bei dir erst am Dienstag oder ist halt zu einem Freitag, Samstag nicht umsetzbar. Und deswegen in dem Bereich nochmal gesagt, also je größer die Veranstaltung und je mehr ihr Leute, die ihr dort seht, auch beim Festival, ihr denkt, Wahnsinn, Kollege XY hat nur Festivaltour gemacht. Ja, also wenn ihr wüsstet, was dort mitunter Leute verdienen oder nicht verdienen, ich glaube, euch würde da
oder Zahlen, dass sie auflegen dürfen. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass es bei vielen Festivals, vor allen Dingen auf dem Bereich der elektronischen Musik mittlerweile gang und gäbe ist, dass die DJs dafür bezahlen, dass sie einen Slot bekommen. Und deswegen fragt euch mal, warum dann manche Leute dort da wirklich bei einem Festival, also viele Kollegen, die man sonst so kennt, okay, die spielen hier in irgendwelchen kleinen Clubs und was, die kommen ja dort selten mit Fotograf, Videograf und Co. an, aber meistens, wenn du dann diese Leute hast, irgendwie bei einem, ich nenne jetzt mal beispielhaft, das Sputnik Spring Break, das ist jetzt nicht das Einzige, wo das so ist, aber die kommen dann dort an mit einem Fotografen, einem Videografen und am besten haben die noch irgendwie jeden Künstler, mit dem die mal ein Featuring hatten, mit auf der Bühne. Ja, das liegt halt auch einfach daran, dass sie dann halt auch schauen, okay, ich investiere hier einmal 1000 Euro und kann dann diesen Promo-Auftritt maximal ausschlachten, aber damit macht dann am Ende wirklich auch niemand Gewinn, außer vielleicht den Fotografen und den Videografen. Das ist halt wirklich knallhart. Also stellt euch das nie so vor, dass jeder, der auf dem Sonne, Mond, Sterne oder auf dem Sputnik Spring Break oder auf dem, wie sind die alle heißen, wie ist das Ding, wo du warst, was jetzt weiter oben in Norddeutschland ist?
Airbeat One,
genau. Nie jeder, der dort spielt, kriegt dann dafür 1000 Euro Gage, sondern es ist teilweise wirklich eher andersrum. Und dann belächelt man natürlich auch diese Leute, die dann dort irgendwie auf der Melitta Stage spielen oder irgendwie im Jägermeister Hirsch. Aber da sind wir mal ganz ehrlich, das sind wahrscheinlich die einzigen Leute, die auf so einem Festival, die jetzt nie gerade die Headliner sind, die Gage bekommen. Weil die sich halt einfach von irgendeinem verfickten Konzern da... Ja, die stellen sich dort hier mit ihrer Jägermeisterbrille ans Pult und lassen dort die Jägermeister 3 Instagram-Reels filmen und dafür kriegen die dann halt wenigstens eine normale Clubgage dafür, dass sie da sind.
Nee, das ist schon so. Wir hatten das ja schon ein paar Mal. Wie gesagt, das Ego ist ja wirklich auch was vielen bei uns in der Branche, das so manchmal leider ein bisschen im Wege steht. Aber apropos Ego, ich finde es wird Zeit, wieder auf unsere Egos zurückzukommen. Denn
ich habe mir überlegt, wir haben ja gestern schon kurz drüber gesprochen, dass wir jetzt nicht alle 3 Wochen, die wir jetzt keinen Podcast hatten, komplett nacherzählen. Aber es gibt so ein paar Situationen, die ich mir rausgeschrieben habe, die würde ich trotzdem gerne mal mit dir besprechen, wenn du darauf Lust hast.
Ey, ich habe darauf richtig, richtig Lust, weil ich habe nämlich auch noch so 2-3 Sachen. Wie du sagst, alles jetzt ein bisschen gebündelt, aber ich finde, das ist ja nicht schlimm. So, mal
das
raus.
Das ist eigentlich ganz angemessen. Also ich würde jetzt erstmal zurückgehen zu dem Tag vor dem Toten Sonntag. Also das war der 23. November, da habe ich in der Gisela gespielt und da war ja dieser besagte stille Feiertag, wo alle gesagt haben, ui, schauen wir mal, wie dieses Jahr das Ordnungsamt so drauf ist. Die waren auf jeden Fall sehr, sehr streng dieses Jahr. Ich habe dort gespielt und es ist ja offiziell am Totensonntag bis um 3 erlaubt. Nochmal für alle, die nicht so in der Eventbranche drin sind, Totensonntag darf man bis um 3 die Clubs offen lassen und dann müssen die Clubs eigentlich Punkt um 3 schließen. Du darfst keine laute Musik mehr machen, du darfst nichts mehr machen, was die Leute zum Tanzen animiert. Ja, die Entscheidung war natürlich, wie es meistens in den Clubs so ist, wir ziehen das durch und machen nicht um 3 Schluss. Und 3.15 Uhr waren dann natürlich die lieben Leute vom Ordnungsamt da.
Oha.
Und ich hatte dann erstmal die Anweisung, mach mal die Musik leiser. Das habe ich natürlich auch gemacht. Aber musste dann dort wirklich, weil ich halt nicht wusste, wann hören wir auf, hören wir jetzt auf, ziehen wir jetzt weiter durch. Ab 3.15 Uhr auf Zimmerlautstärke erstmal weiter auflegen. Muss man dazu sagen, ich habe 3.08 Uhr oder so beschlossen, ich gehe mal in den Drum-and-Bass-Modus, weil es ist ja schon ein bisschen später, kann ich jetzt mal loslegen. Das heißt, ich habe dort 3.15 Uhr wirklich mitten im geilsten, wildesten Drop die Mucke runtergerissen, weil die lieben Leute vom Ordnungsamt da waren. Und dann dort auf Zimmerlautstärke bis um 4 eine Dreiviertelstunde lang, das klingt nicht viel, aber bis um 4 habe ich eine Dreiviertelstunde lang wirklich Hölle. Die Hölle. Ich habe dort den Heldentod gestorben, musste auf Zimmerlautstärke. Es wäre ja jetzt auch komisch gewesen, wenn ich jetzt irgendwie in Deep House oder was übergegangen wäre, weil es hätte ja jederzeit die Entscheidung kommen können, wir machen jetzt weiter, die sind weg oder keine Ahnung, wir bezahlen das die Strafe oder was auch immer, ne? Oder wir machen jetzt Schluss. Dementsprechend bin ich einfach bei genau der Musik geblieben und habe einfach weiter Drum and Bass Jump Up aufgelegt auf Zimmerlautstärke. Die Leute kamen immer näher an das DJ-Pult, dann kam noch irgend so ein besoffener Typ aus Dänemark, der in Urlaub in Deutschland war und das erste Mal in seinem Leben in der Gisela und hat mich total begeistert und volltrunken vollgelabert, was das denn jetzt wieder für ein geiler Song ist. Und imagine wirklich, du stehst in diesem Raum, es läuft auf Zimmerlautstärke Drum and Bass und ein besoffener Däne steht neben dir, schreit übelst rum, geiler Drop, geiler Drop. Alle Leute gucken uns an. Es war einfach nur todesunangenehm. Oh, da bin ich wirklich einen Heldentod gestorben.
Oh. Also wenn du sehen könntest, ich kriege jetzt gerade richtig Gänsehaut, aber so eine richtige Schamgänsehaut. Oh, ich kenne auch diesen Moment, wo du dann halt so, also wie sage ich denn das nett? Also und zwar, ich habe das, manchmal ist es zum Beispiel so irgendwie in Bayern, in erster Linie ist es wirklich in bayerischen Clubs, ist es meistens so, dass du halt zum Beispiel auch die offizielle Endzeit ist jetzt dort um 4. So, und dann ist es was ich persönlich, also das geht schon wieder los, weil ich das persönlich halt als Gast auch überhaupt nie leiden kann, wenn man, um so in unserem Profi-Jargon zu reden, wenn eine Veranstaltung so künstlich heruntergefahren wird. Das heißt, in Bayern gibt es einige Veranstalter oder auch Clubbetreiber, die sagen, naja, wir machen ja um 4 zu, aber da können wir ja ab 3.30 Uhr schon mal die Lautstärke massiv reduzieren, nämlich meistens auf Zimmerlautstärke. Und du spielst aber trotzdem so, als wäre es die beste und reißendste Party überhaupt. Heißt, die Leute haben noch den Vorteil, dass die in den Locations schon wissen, dass das so läuft. Aber wie du sagst, diese eine halbe Stunde, die du dann noch spielen musst, du hast es richtig gesagt, die fühlt sich an, als wenn man den Heldentod stirbt, weil also man sich wirklich selten so dumm und so, also es fühlt sich halt einfach so falsch an, logischerweise, weil das ja nie die Idee von der Club-Experience ist. Und wenn du mir sagst, dass das eine Dreiviertelstunde ist, oh, todesunangenehm, ey.
Ja, das war wirklich absolut die Hölle. Dann hatte ich noch eine Situation letztens im Luden. Und zwar war ich dort auf den Freitag dieses Mal gebucht. Ich sage immer noch die Tage dazu, dass ihr euch ein bisschen reinversetzen könnt, was das jetzt so für eine Grundstimmung ist. Und dann kommt ein Typ zu mir und da musste ich wirklich an dich denken. Ich hatte wirklich deine grinsende, wie du mich so, du hast so eine Art, also so wie wir gestern, wir haben gestern LOL das Spiel gespielt und da gab es so, du hast was vorgelesen und mich dabei schon so angeguckt, weil du wusstest, ich muss gleich lachen und wusstest aber auch, also man hat die Schadenfreude in deinen Augen gesehen und diesen Blick hatte ich vor meinem inneren Auge, als dieser Typ mit dem Musikwunsch zu mir kam. Ich beschreibe dir kurz den Musikwunsch. Es fing an mit, hast du diesen 90er mit der Frau? Ich guckte ihn an und dachte mir so, ist ihm das gerade bewusst, dass das ein ziemlich ungenauer Musikwunsch ist. Und dann habe ich ihm gesagt, du müsstest schon etwas konkreter werden. Ich habe auf jeden Fall Lieder aus den 90ern mit weiblichen Vocals. Ja. Dann sagt er, naja, mit dem Musikvideo, mit der hübschen Frau. Also da singt eine hübsche Frau in einem Musikvideo. Habe ich zu ihm gesagt, ach, du meinst nie die 90er, die sonst so bekannt sind, wo die übelst hässlichen, entstellten, total mutierten und mit so eitrigen Blasen im Gesicht Frauen im Musikvideo sind, sondern du meinst den 90er mit der hübschen Frau. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst.
Und er hat, das, ja,
und
genau
dann hat
der.
Er mir aber einen Tipp gegeben, der hat's rausgerissen, also natürlich nie. Und zwar in dem Song, pass auf, wird gesungen auf einen 90er-Jahre-Beat, auf so einen Eurodance 90er-Jahre-Beat. Und da wusste ich natürlich immer noch nie, was es denn sein könnte, weil das ist ja immer noch jeder 90er, der da... Also hat er nichts, das Einzige, was ausgeschlossen war, war, dass der Interpret männlich war. Ich wusste also gar nichts und irgendwann dann nach einer halben Stunde kam er wieder und hatte den Song dann in seinem Spotify, in seiner Playlist gefunden und ich habe von diesem Song noch nie gehört. Ich habe mir den Song leider auch nie aufgeschrieben, aber es war jetzt auch nichts, keine Ahnung, ich habe den auch immer so Sachen dazwischen geworfen wie La Bouche und keine Ahnung, solche Sachen, ne? Das war es alles nie und es war auch nichts, wovon ich jemals, also was jetzt... sage ich jetzt mal, wahrscheinlich den Sprung rausgeschafft hat für Leute, die nicht in den 90ern schon Musik gehört haben, aktiv.
Hi,
das aber, war das bisschen, aber dieser Musikwunsch, da dachte ich wirklich, also wenn du jetzt Teil einer Show wärst und hättest die Möglichkeit, mich zu pranken, wäre das wahrscheinlich die Art und Weise, wie du mich pranken würdest.
Oh, das ist wirklich, das ist, ja, also ich sag mal so, aber ich denke mir jetzt dann immer so, okay, vielleicht sollten wir dann mitunter mit den lieben Leuten nicht so hart ins Gericht gehen. Und dann denke ich mir doch, weil es ist ja wie wenn, ich sag mal so, wenn ich dir mein Urlaubsland beschreiben will, in das ich mal hin will und meine Aussage zu dir ist, na, das ist dieses schöne Land, wo die Sonne scheint. Und aufgrund von dieser Tatsache solltest du dir jetzt...
Ja, oder du gehst an die Käsetheke und bestellst den schönen gelben Käse. Ja.
Oh, ja,
der so aromatisch schmeckt. Da helfen ja, also selbst solche Sätze wie der mit den Löchern würden da wahrscheinlich noch weiterhelfen, weil das hat ja nie jeder Käse, aber ey, wirklich, also der hat mir nichts weiter, die singt in ihrem, jeder singt doch in seinem Musikvideo relativ hübsch, also da ist er, jeder, da wird er selbst, weiß ich nie, wer ist, nee, denn übelst hässlich, selbst eine Lord, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt nie eine übelst attraktive Frau, sieht ja in ihrem Musikvideo trotzdem schön aus, also zeige mir das Musikvideo, wo die Person möglichst hässlich aussehen.
Und man muss dazu sagen, also jeder, der natürlich auch gerade sich, kann sich ja gerne mal so, noch so, also wirklich original 90er-Jahre-Videos angucken, wo man auch wirklich gemerkt hat, dass dort einfach auch wirklich noch die klassische Plattenfirmen-Dominanz vorhanden war. Also wo wirklich gefühlt alle, ist das jetzt, also ist das früher gar nicht so sehr aufgefallen, auch weshalb man da vielleicht auch, sagen wir mal, rein optisch in bestimmte, sagen wir mal, wie sagt man das, bestimmte Präferenzen hat. Aber, also wie sehr wirklich eigentlich fast jede Frau in 90er Jahren Musikvideos nackt war. Und im Gegenzug muss man natürlich aber trotzdem sagen, und dann natürlich aber auch Leute wie die Backstreet Boys, die wirklich alle verdächtig oft oberkörperfrei und viel im Regen getanzt haben und sich dabei selber angefasst haben. Also man hat wirklich so mittlerweile dieses Bild, wo ich mir denke, ja, du merkst, was dort die Plattenbosse im Hintergrund so gesagt haben. Damit das dort zu einem gewissen Erfolg führt. Und also das ist schon irgendwie, also das ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Aber das Interessante ist bei dir, wie du schon sagtest, ähnliche Situation an so einem Vorfeiertag hatte ich. Ich war an dem Tag ja im tiefsten Bayern, in Baden-Württemberg war ich irgendwo am Bodensee. Und da gab es dann die ähnliche Situation auch, was du sagtest, nämlich wo man feststellte, oh, okay, cool. Hier ist auf einmal der Freund und Helfer. Und ähnliche Situation hatte ich im Winterdorf Nieski, da war ich Anfang des Monats, Freitag und Samstag. Zur Erklärung, es gibt, wie das auch öfters so über Land meistens der Fall ist, ist es jetzt nicht wie zum Beispiel in größeren Städten, wo du halt jetzt über 4 Wochen konstant so einen wunderbaren Weihnachtsmarkt hast, sondern es gibt halt meistens genau ein Wochenende, wo an 2 Tagen so ein paar Buden hingefahren werden, eine schöne kleine Bühne aufgestellt wird. Und das ist halt in Nieski immer das erste Wochenende im Dezember. Und da findet hinten auf dem Schulhof vom Gymnasium in so einem XXL-runden, zirkusähnlichen Zelt immer so eine Abriss-Ski-Party statt. War ich dieses Jahr auch wieder am Start. Und da ist halt offiziell immer 2 Uhr Schluss an einem Freitag und an einem Samstag. Und wir haben wirklich um genau, ich glaube, 5 Minuten überzogen an dem Samstag. Und du hattest wirklich sofort dort die Polizei irgendwo in der Ecke stehen. Und jetzt bräuchte ich nochmal deine These. Also vielleicht liegt es daran, weil wir selber natürlich in dieser Branche arbeiten und weil wir natürlich auch noch Bock haben, wegzugehen. Aber ich verstehe es wirklich nicht und das ist ein Riesenproblem, auch wirklich gerade bei vielen Dörfern oder so. Wenn du einmal im Jahr eine Veranstaltung hast, wohlgemerkt einmal in einer Region, wo schon nicht viel los ist, wo aber auch immer gerne viel gesagt wird, Mensch, hier ist ja nichts mehr los. Ich wüsste selbst, wenn direkt bei mir vorm Hauseingang einmal im Jahr dort irgendeine Party ist, die vielleicht bis um 2 Uhr zugelassen ist, aber die machen jetzt vielleicht doch eine halbe oder mal eine Stunde länger. Ich wüsste, ich wäre nie der Typ, der eine Polizei rufen würde, um zu sagen, na Moment mal, so geht das ja hier nicht. So, Frage, verstehst du diesen Impuls? Ist das wirklich, weil man irgendwann dann selber nicht mehr weggeht oder einfach nur noch seine Ruhe haben will? Was ist denn deine These dazu?
Also ich hatte das Gefühl, als wir waren ja im... Wo waren wir im... Oh Scheiße, wie hieß denn das? Bei Hoyerswerda dort irgendwo, wo ich gespielt habe im Sommer. Da war ja auch diese Geschichte, was ich erzählt habe mit den ganzen alten Leuten, die sich beschwert haben, dass hier nur Musik für die jungen Leute kommt.
Ja,
ich glaube, das ist ein übelster Teil dieses Generationenkonflikts, dieses ganze Verhalten, da sofort die Bullen zu rufen und so. Ich glaube wirklich einfach, dass es ganz, ganz viele Regionen gibt, wo einfach die älteren Leute alles, was die jüngeren Leute machen, komplett hassen und verachten und boykottieren möchten. Weil du hast ja auch diesen Konflikt da in diesen ganzen politischen Fragen und so, das äußert sich dort natürlich auch, ne, dass man sich denkt, oh, die jungen Leute hier mit ihrem, wir essen weniger Fleisch und wir wollen ein bisschen umweltbewusster leben und vielleicht doch noch in 10 Jahren irgendwie einen Planeten haben mit ihrem Scheiß, das geht uns eh auf den Sack und jetzt wollen die hier auch noch laut machen, gar keinen Bock. Also ich kann mir nie vorstellen, dass das Leute sind, die sich ernsthaft darüber ärgern, dass in der Region was los ist, sondern dass halt nicht nur was für die alten Leute los ist.
Oh Gott, und das Schlimme ist, ich gebe dir mit solchen Thesen ja leider, also manchmal ungern recht, weil ich ja dann trotzdem immer versuche, noch ein bisschen das bessere Menschen zu sehen. Ah, du könntest recht haben. Aber ich.
Ein Großteil der alten Leute ist wirklich sehr, sehr egoistisch. Und ich glaube auch, das kannst du, wenn wir uns jetzt vornehmen, so werden wir nicht. Heißt das trotzdem nicht, dass wir so nicht wären? Weil ich glaube, du kannst das auch irgendwie, diese gewisse Verbitterung, ich meine, wir merken das ja jetzt schon, wie oft wir uns über irgendwelche Jugendtrends aufregen. Jetzt haben wir hier schon wieder die Dubai-Schokolade völlig durch den Kakao gezogen.
Starkes Wortspiel. Starkes
Schmeckt
Wortspiel.
Bestimmt ganz gut. Ja.
Kakao ziehen.
Dubai-Kakao. Und haben uns ja auch wirklich schon über irgendwelche Sachen, über irgendwelche musikalischen Trends aufgeregt, die jetzt bei den Jugendlichen angesagt sind, etc. Vor allen Dingen ich, du nie ganz so schlimm, obwohl du doch, können wir ja mal transparent sagen, etwas älter bist als ich, aber so eine gewisse Verbitterung gegenüber allem, was die nachfolgenden Generationen machen, kann man, glaube ich, auch nie abstellen. Das hängt auch einfach damit zusammen, dass wir einfach gar nicht mehr irgendwann alles verstehen können, weil die Entwicklung auch viel zu schnell ist. Also ich glaube, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir, wenn wir mal 70 sind, auch ständig die Bullen ins Ordnungsamt rufen.
Denkst du?
Vielleicht nie, aber vielleicht werden wir auch einfach nie so alt, weil wir wirklich sehr, sehr ungesunden Lebensstil haben.
Du, pass auf, das ist ja schon seit Jahren meine Hoffnung, aber ich sag jetzt mal so, sämtliche Statistiken und Entwicklungen sprechen dagegen. Und wie gesagt, ich bin ja nur auch irgendwie zu einer von denen, die jetzt noch richtig irgendwie oldschool seit ein paar Jahren immer einmal im Jahr so einen kompletten Gesundheitscheck machen. Und es sieht leider für das, was ich meinem Körper so die letzten Jahre angetan habe, irgendwie noch relativ gut dafür aus. Ich würde dir trotzdem insofern widersprechen und da würde ich dich jetzt einfach auch mal ein bisschen aus der Schusslinie rausnehmen. Also es mag ja sein, dass es Sachen gibt, die man logischerweise vielleicht nicht mehr so versteht. Vielleicht auch rein was, ich sag mal, wir machen mal den klassischen Trend, was bestimmte Mode angeht und auch da bin ich ehrlich, wenn ich jetzt mittlerweile durch die Innenstadt gehe, da werden eigentlich bei mir eher so alte Wunden aufgerissen, weil ich denke, Alter, es sieht hier in allen Shops so aus wie Ende der 90er. Was die Klamotte für, ich sag jetzt mal, die jüngere Zielgruppe angeht. Aber ich würde deswegen das ja grundsätzlich niemanden verbieten. Weißt du, es geht ja wirklich, ich finde, es geht ja dann um diese Entscheidung zu sagen, okay, ich kann mit der Mucke nichts anfangen, ist okay. Ich verstehe das vielleicht auch nicht. Aber den Leuten das halt wirklich verbieten zu wollen und zu sagen, nee, also nur was ich hier mache, ist richtig. Also ich finde, das ist eigentlich so eine, also ich finde, ich kann es gar nicht verstehen. Also ich finde, das ist wirklich eine richtig, richtig hässliche Eigenschaft irgendwie. Also
finde ich auch richtig eklig.
Und da auch so mal an der Sache, ich habe ja ein paar diverse Sachen auch jetzt.
Aber da muss man dazu sagen, die Situation, die ich geschildert habe mit dem stillen Feiertag, da wird niemand die Polizei gerufen haben, sondern da ist halt einfach die Sache, hier ist eine Brücke eingestürzt, die anderen Brücken stehen alle kurz vorm Einsturz, die Stadt braucht Geld. Das hat man wirklich gemerkt, weil die letzten 2 Jahre nach Corona waren die da wirklich sehr rücksichtsvoll, was die Kontrollen anging. Aber ich glaube, jetzt gab es da auch wirklich, also schon alleine auf dem Heimweg von der Gisela sind wir dann an 5 stationären Blitzern vorbeigefahren. Ich glaube, die haben wirklich versucht, innerhalb von einer Nacht die komplette neue Brücke zu finanzieren. Ich weiß nicht, ob das gelungen ist, aber auf jeden Fall ist man wahrscheinlich dem ganzen Ziel näher als vorher.
Ja, was, also das sind auf jeden Fall so die Sachen, wo man sich denkt, ja, okay, dann soll das wohl irgendwie so sein.
Verschwörungstheorien mit Lara.
Alle mit dabei. Ich möchte was sagen, wo ich mich übrigens sehr freue und an der Stelle auch wirklich mal stellvertretend bei Micha und auch bei dem gesamten Team vom Enchilada Dresden am Postplatz in Dresden, also direkt im Zentrum vorhanden zu sein. Und zwar ist dort ja Folgendes passiert. Ich saß ja irgendwann mal Mitte des Sommers halt mit dem lieben Micha irgendwie in Illustra-Runde zusammen und ich dachte mir, Mensch, Enchilada, ihres Zeichen eigentlich eher sozusagen eine, sag mal, mexikanisch anmutende Bar, relativ großer Laden, auch mit Abendgeschäft, wo du essen kannst. Und ich dachte mir, ey, gerade in Spanien und Italien gibt es ganz oft diese Konzepte, dass du halt zum Beispiel so eine Bar-Restaurant hast. Dann platziert sich dort irgendwann ab 20, 21 Uhr ein DJ, fängt ein bisschen an zu spielen. Im besten Fall haben die Leute einfach nur einen guten Abend mit netter Hintergrundmucke. Und im allerbesten Fall entwickelt sich da eigentlich aus dieser Situation auf immer irgendwie, dass du denkst, ach, jetzt habe ich Bock zu tanzen und es entwickelt sich eine Party. Und genau diese Geschichte habe ich dem lieben Micha irgendwann mal vorgeschlagen. Und da muss ich sagen, auch mein Respekt an das Enchilada-Team, die gesagt haben, das könnten wir eigentlich mal probieren. Ich habe gesagt, okay, weißt du was, lass uns das wirklich jeden Donnerstag machen in der kompletten Weihnachtszeit. Auch so wie das, du kennst das ja selber, so Sachen, die du jetzt ganz neu irgendwo aus dem Boden stampfst, sind jetzt nicht unbedingt meistens dafür prädestiniert, dass die von Anfang an sofort funktionieren. Aber ja, das stimmt. Ich war jetzt bis jetzt 3-mal da und bin auch jetzt am logischerweise diesen Donnerstag wieder da und dann auch am Donnerstag, was der 2. Weihnachtsfeiertag sein wird. Und ich finde, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn so ein gewisser Plan, den man sich hat auch so ein bisschen zusammen einfallen lassen, irgendwann aufgeht. Denn dieses Ding funktioniert wirklich von Woche zu Woche besser. Und das ist zum Beispiel so ein bisschen, um mal wieder alles hier in eine schönere Richtung zu lenken, das ist für mich wirklich so dieser Golden Moment. Also, dass man halt wirklich so 20 Uhr anfängt, im Hintergrund erstmal 1-2 Stunden irgendwie zu spielen. Du merkst dann schon, okay, hier wippt der eine oder andere mit dem Fuß. Andere juckt es auch gar nicht, aber es ist halt auch okay, weil wenn ich halt zum Beispiel jetzt in eine Bar oder irgendwo in ein Restaurant gehe, ist jetzt meine erste Intention ja auch nicht, oh, hier werde ich bestimmt in 2 Stunden übelst dancen da sein. Und das hat sich jetzt aber über die Wochen wirklich besser und besser entwickelt und kann da auch nochmal allen, die jetzt in Dresden und Regionen sind, sagen, kommt da gerne vorbei, es ist komplett eintrittfrei. Das Einzige, was ihr dort quasi bezahlen müsst, ist, wenn ihr halt natürlich Getränke verkonsumiert, wer hätte es gedacht. Und es war dann wirklich so, dass diese Grundsache angedacht war, okay, wir machen immer spätestens um 1 Feierabend und zum Beispiel aber auch letzte Woche, war es dann der Fall, hattest du dann nochmal so eine Horde, ich nenne es jetzt mal gut gelaunter Spanier und Spanierin, die dann um die Ecke kam, was dann dafür gesorgt hat, dass die ganze Geschichte bis nachts um 2 ging. Und ich finde, es gibt doch nichts Geileres, als wenn du irgendwie so einen Abend hast, von dem du vielleicht gar nicht so viel erwartest, aber der dich dann hinten raus noch überzeugt. Und deswegen wäre klar meine Gegenfrage, was sind denn so diese Sachen, wo du wirklich richtig beseelt rausgegangen bist diesen Monat oder auch so die letzten Wochen, wo du dachtest, ey, das ist doch geil, dafür macht man das.
Also tatsächlich muss ich sagen, jetzt am Samstag erst, als ich im Elsterartig in Leipzig gespielt habe, war das sehr, 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 sehr beseelend. Wie beschreibe ich das? Also ich habe ja dort erst zum 2. Mal gespielt. Als ich das erste Mal dort gespielt habe, fing ja schon alles an damit, dass ich dort zum einen stand, als meinen ersten DJ-Gig direkt mal so ein richtiges Goodie-Bag bekommen habe. Also mit Elsterartig Mütze, mit Elsterartig Socken, mit allem Möglichen, was dazugehört, so an Merchandise. Geil. Was schon irgendwie eben natürlich auch so eine ganz andere Verbindung zu einem Club gibt. Und jetzt war ich nur das 2. Mal da, mit meiner Elsterartig Mütze auf dem Kopf und habe mich da übelst auf den Gig wieder gefreut. Elsterartig kann man so ein bisschen beschreiben. So vom Vibe her und auch von dem, was musikalisch gefordert ist, wirklich so Gisela Wohnzimmer auf dem Samstag mäßig. dazu kommt dann halt, du hast unten im Keller halt Techno. Und also wirklich eigentlich, ja, könnte einfach so ein Gisela-Abend sein. Aber der Club ist etwas schicker ist vielleicht das falsche Wort. Er hat natürlich ein anderes Konzept als die Gisela. Es ist jetzt kein Homeparty-Konzept, sondern es ist halt einfach ein Club. Ein süßer, also wirklich, wenn man dort reinkommt, denkt man sich so, ja, so stelle ich mir einen Club vor. Du hast halt diesen Mainfloor, auf dem ich da gespielt habe, wo dann halt wirklich querbeet alles laufen kann. Natürlich versuche ich mich da auch so ein bisschen zu orientieren an dem, was ich jetzt so über jahrelange Erfahrung da irgendwie mitgebracht habe und spiele da jetzt nie zwischendrin irgendwie die große Salsa-Runde oder sowas, sondern ich halte mich dann schon sehr an Radiocharts und alles, was so wirklich der absolute
Hyper Mainstream ist. Die gibt es dann bei mir immer Donnerstag, die große Salsa- und Merengue-Runde.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Kannst du ja mal bei Remix Hub gucken. Wir haben sehr, sehr viele Dancehall-Remixe. Genau, und da muss man sagen, das Publikum dort, also mir wurde das auch von dem Booker so geschildert, viele von den DJs, die dort spielen, sind sehr aggressiv, wenn Musikwünsche kommen. Und die Leute haben aber relativ schnell gemerkt, dass ich sehr, sehr offen bin, was Musikwünsche angeht. Manche Leute mussten natürlich etwas länger warten. Also in dem Moment, als ich da gerade irgendwie bei der großen Ikimei-Runde und so war, habe ich natürlich Fiend von Travis Scott jetzt nie untergebracht, aber dann so 2 Stunden später war es mir dann doch mal möglich, das zu spielen. Die Leute haben da wirklich viel Geduld mitgebracht. Ich habe mir auch jeden Musikwunsch erstmal in die Playlist reingehauen und dann einfach geguckt, wann passt es jetzt am besten so. Und das haben die Leute wirklich sehr, sehr zu schätzen gewusst, dass es trotz allem musikalisch anspruchsvoll bleibt, weil jetzt nie einfach ich Pause mache und den nächsten Track reinwerfe, nur um jetzt hier auf Zwang den Musikwunsch zu erfüllen, sondern ich mir da auch wirklich Gedanken drum gemacht habe. Und ich glaube, das ist viel in vielen Clubs, wo so Querbeet-Mucke läuft, passiert handwerklich sehr, sehr viel Schlimmes. Marc, kannst du dir das vorstellen, was da so Schlimmes passiert? Nee, also da gibt's, glaube ich, viele, viele unmotivierte DJs oder viele DJs, die denken, es ist sowieso alles scheißegal, weil die Leute bleiben hier eh. Und das kann ich dort auch bestätigen. Also du fängst dann irgendwie, du machst irgendwie die Musik dann an, so kurz, so gegen 23 Uhr machst du risch laut und dann geht's einfach los. Und Die Leute rennen auch sofort auf die Tanzfläche und die Tanzfläche ist instant voll. Also da gibt's jetzt auch nie so, dass die Leute dann erstmal warten, bis der erste Song kommt, der sie richtig catcht. Nee, die sind einfach da und das auch bis zum Schluss. Dementsprechend, du kannst auch nie viel falsch machen, aber dann ist es umso schöner, wenn die Leute dann auch spiegeln, ey, du hast trotzdem hier ein mega Set abgerissen und hast dich nie darauf ausgeruht, dass wir sowieso alle hier sind. Wenn ständig auch die Türsteher kommen und sagen, bester DJ, sogar die Türsteher mit Musikwünschen zu mir kommen und dann cool. Auch da völlig, also das war richtig geil, der eine Türsteher hat sich relativ am Anfang Rasenschach gewünscht und hab gesagt, du, habe ich auch Bock drauf, habe ich auch schon auf dem Schirm, das später zu spielen, aber da müssen die Leute erstmal ein bisschen besoffener für sein, weil für alle Leute, die das Lied nie kennen oder nie so feiern, ist es schon besser, wenn, das ist einfach ein Lied, da ist es ganz gut, wenn so ein Grundpegel im Club herrscht.
Das kann man genauso sagen.
Also den würde ich jetzt wirklich seltenst vor 2:30 spielen. Das wäre jetzt nie so der Song, mit dem ich jetzt irgendwie, den ich jetzt in den ersten 1,5 Stunden meines DJ-Sets schon zum Besten gebe, sondern der braucht ein bisschen Zeit. Ich groove mich ein, dann irgendwann kommt so die große 128 BPM-Runde und dann geht man mal so langsam nach oben und dann kommt irgendwann Rasenschach. Und Iggy Mel und alles, dann hat man, das ist alles so in Tempo, dann hat man das gleich weg, dann kann man schön über Crow dann nochmal in Richtung Abtempo gehen und dann halbiert man das wieder und ist wieder schön beim Hip-Hop und Pop. So, genauso ist er, also bei mir ist er wirklich, ich achte ja wirklich sehr drauf, dass das alles diese Dramaturgie einhält und auch, also da bin ich natürlich, das wissen wir beide, haben wir auch schon oft drüber geredet, manchmal ein bisschen zu sehr verkopft. Also es muss dann auch nicht sein, dass ich für einen BPM-Sprung von 20 BPM einfach eine Stunde brauche, aber ich finde es so einfach auch akustisch schöner, als den jetzt innerhalb von 3 Liedern schnell mal durchzuwirschen.
Und ganz kurz, und das finde ich aber auch nach wie vor genau richtig, weil ich hatte vor kurzem auch wieder einen Kollegen, der sich ein bisschen entschuldigt hat, dass er, ich sag jetzt mal, nee, ganz so kamikaze-mäßig spielt, wie ich das, also das ist bei mir auch manchmal ein bisschen tagesformabhängig, aber manchmal nervt mich das dann auch wirklich und ich weiß aber auch, dass es dann manchmal auch durchaus anstrengend ist zuzuhören. Und ich finde es aber trotzdem eigentlich, ich fände es zum Beispiel schlimmer, wenn du jetzt sagen würdest, oh, okay, also ich bringe jetzt hier auch wirklich zwischen den Genres und zwischen den BPM und allen Sachen extremst hin und her, wenn du denkst, Alter, ich fühle das nie. Also man kann das immer sagen. Ich finde, wenn du das zum Beispiel fühlst, dass du den gesamten Abend Haus auf irgendwie einer gleichbleibenden Geschwindigkeit spielst, aber dort halt die verschiedenen Stile, die ja dann noch jedes Genre in sich beinhaltet, komplett ausvariierst, dann finde ich, ist das genauso in Ordnung und dann finde ich das auch, sind wir wieder an der Sache, auch irgendwie ehrlicher, als sich dann wirklich komplett zu verbiegen. Und deswegen, ich finde das völlig in Ordnung und macht ja auch wirklich Spaß, dir zuzuhören. Hatte ja jetzt die letzten Mal
auch. Und ich muss ja dann auch wirklich sagen, ich habe auch keinen Musikwunsch gehabt, den ich nicht erfüllen konnte, glaube ich. Also Es gab dann irgendwann eine Maus, die sich hier so 10 Minuten vorm Ende nochmal Culture Candela mit Hammer gewünscht hat. Und das hat dann, da sind wir wieder beim Thema, gerade von der Geschwindigkeit gar nicht gepasst. Da habe ich einfach was anderes von Culture Candela gespielt. Also ich versuche dann schon auch immer Kompromisse zu finden, ne? Wir wissen, Leute, die sich gezielt L'Amour Toujours wünschen, sind nie unbedingt kompromissbereit. Aber ansonsten der Großteil ja eigentlich schon. Und wenn die Maus, die sich jetzt den Kraftklub-Song wünscht, den ich jetzt gerade mal nie habe, dann den anderen Kraftklub-Song bekommt, ist er auch meistens zufrieden, weil die klingen ja am Ende auch alle relativ ähnlich. Liebe Grüße an alle Kraftklub-Fans. Nee, ist ja auch bei vielen anderen Artists so. Bei Ikimel ist ja eigentlich auch relativ bums, was du spielst. Oder ich würde jetzt mal sagen, selbst wenn du jetzt von den alten Lady Gaga-Sachen, die von Red One kommen, was spielst, dann ist es auch eigentlich bums, ob du Pokerface oder Just Dance oder, weiß ich nie, irgendwas anderes aus der Zeit spielst. Es ist Love Game, es ist alles irgendwie ein Vibe.
Das, so. Das stimmt. Okay, also älteste, ja, also ich kann jetzt nur sagen, ich war ja älteste Art, ich war genau zweimal als Gast da. Und also das ist so ein Laden, der hat, also unabhängig davon, dass man selber da irgendwie nicht spielt, also der hat mich auch wirklich, wie du sagst, vom Gesamten echt überzeugt. Und man muss sagen, es ist dennoch ja so, dass ich ja mittlerweile schon, kann man ja einfach ehrlich sagen, aus dieser Zielgruppe eigentlich raus bin, die Läden ansprechen wollen. Und ich finde, für mich ist immer auch ein gutes Zeichen, wenn selbst ich mich in solchen Läden wohlfühle, einfach weil du, wie du schon sagst, der Vibe stimmt irgendwie. Ich finde auch wirklich Leipzig, und ich kann es jetzt nur aus der Perspektive sagen, ich habe bis jetzt nur irgendwie in Leipzig zweimal im Täubchental aufgelegt, und da kriegst du aber eigentlich nicht so viel mit. Und in dem Laden, wenn du dann doch als Gast mal irgendwo bist, ich finde, die sind auch alle irgendwie ultra nett und ja, also irgendwie, also ich mag auch die Leute in Leipzig so. Vom Grundgefühl.
Ja, also muss ich auch ehrlich sagen, also jetzt so mit diesen Doppelbookings, es wird jetzt in der, also im neuen Jahr, wir haben jetzt schon 4 Bookings für das neue Jahr fürs SR-artig ausgemacht, und es wird immer so bleiben, dass ich halt in Kombination mit Kiss Kiss Bang Bang das gleich mache, dass ich Freitag, Samstag gleich mal risch ausnutzen kann in Leipzig. Und muss ich ehrlich sagen, ich wage es kaum auszusprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich langfristig sogar, liebe Grüße ans 21, es tut mir ganz leid, vielleicht das SR-artig zu meinem Lieblingsclub in Leipzig entwickeln wird. Was aber auch ein bisschen dem geschuldet ist, ich bin ja im 21 als Resident da. Und ja, ich liebe das auch völlig, dass ich zwischendrin immer Zeit habe, mit den Leuten zu socialize und so. Aber trotzdem dadurch, dass ich halt effektiv nur die Hälfte des Abends wirklich was zu tun habe und ansonsten eigentlich nur warte, dass mein nächster Einsatz kommt. Und das halt wirklich in einem sehr, sehr großen Ausmaß, weil halt eben auf beiden Floors immer mal wieder kommt so langsam die Zeit, wo ich mir denke, dieser Resident-Job langweilt mich ein bisschen. Ich glaube aber, das ist auch nie überraschend. Also damit hat, glaube ich, auch der liebe Pipo von der Kiss Kiss Bang Bang, der mich dafür gebucht hat, gerechnet, dass das irgendwann kommen wird. Deswegen bekomme ich da auch eine sehr, sehr gute Gage, dass ich da einfach, also es soll jetzt nicht heißen, dass ich dort aufhören möchte. Ich muss jetzt immer ein bisschen auf meine Wortwahl achten, weil das ja so eine großen Kreise geschlagen hat, als wollte ich nie wieder Halloween in der Gisela spielen.
Ja, und das stimmt.
Liebe das Booking im 21 und ich liebe auch die Kiss Kiss Bang Bang, aber es ist jetzt einfach nie der anspruchsvollste Job. Es ist halt wirklich ein reiner Dienstleisterjob, den ich dort mache, einfach wirklich das Opening, das Closing zu machen und zwischendrin die Pull-Up-Pausen und mich ansonsten da kreativ möglichst rauszuhalten, ist schon einfach Arbeit, es ist einfach ein Job. Und im Elster-artig, wo ich jetzt tatsächlich den ganzen Abend mir der Floor gehört und ich dort machen kann, was ich will, ist es zwar körperlich viel, viel anstrengender, aber A, vergeht die Zeit viel, viel schneller, B, habe ich die ganze Zeit was zu tun und C, kann ich das machen, was ich am allerliebsten auf der ganzen Welt mache, nämlich Musik von schlechten, schlecht qualitativen MP3s abspielen auf tollen Anlagen. Das ist einfach das, was ich liebe und das ist das, was ich, ja, übelst gern mache. Ich habe noch eine letzte Geschichte. Wir sind jetzt zwar schon bei einer Stunde, aber zieh das jetzt hier eiskalt durch.
Mach das.
Bevor wir zu normalen Themen kommen, habe ich noch eine letzte Geschichte, die mir in den letzten Wochen passiert ist. Und zwar, ich habe im Nachteck aufgelegt an einem Dienstag. Und es ist so gewesen, die ersten Leute, die Tanzfläche erobert haben, waren so Leute, würde ich jetzt mal sagen, zwischen 30 und 40, irgendwo in dem Bereich,
okay,
die angefangen haben, auf Crow Disco Fox zu tanzen. Was ja grundsätzlich erstmal süß ist, wenn du so Leute hast, die den ersten Schritt machen, aber im Nachteck, wir erinnern uns alle dran, das Nachteck hat das Konzept, die Kernzielgruppe ist 18 bis 22, im Nachteck hat das dazu geführt, dass dann irgendwann alle jungen Leute, die dann nach und nach in diesen Raum reinkamen, wirklich mit so einem cringe verzerrten Gesicht in der Ecke standen und diesen sage ich immer, aus ihrer Sicht alten Leuten beim Disco-Fox-Tanzen zugeguckt haben. Und ich hatte wirklich an diesem Abend, es ging dann stark irgendwann, aber ich hatte dadurch solche Startschwierigkeiten, da irgendwie eine Stimmung reinzukriegen, weil die jungen Leute sich wirklich erstmal mit Händen und Füßen gesträubt haben und dann aber irgendwann so nach einer Dreiviertelstunde oder so, also ich habe nie eine Dreiviertelstunde Crow gespielt, sondern das war jetzt so der erste Moment, wo ich mir die Notiz gemacht habe, zwei Leute Ü40 tanzen zu Crow Disco Fox und mein Ü40 ist ja in Wirklichkeit Mitte 30, deswegen kann ich das so umdichten. Aber dieses Disco Fox Tanz hat sich durchgezogen und irgendwann haben die jungen Leute angefangen, so, also die ganz jungen, 18 bis 22, so ironisch auch Disco Fox zu tanzen, auf alles, was lief. Und dann ging es eigentlich, aber am Anfang wirklich diese Situation, wie ich das einfach empfunden habe, das musste ich genauso aufschreiben. Zwei Leute Ü40 tanzen zu Crow Disco Fox, cringe, Startschwierigkeiten. Geile Notiz.
Aber weißt du, woran das liegt? Ich habe mir schon mal irgendwann auch mal so in meinem halben Gehirn da irgendwie so Gedanken drum gemacht. Ich glaube, es ist wirklich so diese Generation, und ich gehöre da ja nun irgendwie so ein bisschen leider auch dazu. Also was ist leider, ich gehöre halt so ein bisschen dazu. Aber mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, also jeder, der jetzt sagt, Mensch, in den 2000ern und also sag mal Ende der 90er, was für Partys da waren, das stimmt. Und das war schon der Fall. Aber bei uns, also ich würde sagen, gerade hier so im Osten der Republik, ist ja doch, ich sage jetzt mal, durch die DDR und so, ich sag mal, der frische Wind des Kapitalismus ist noch nicht ganz so schnell angekommen. Wow. Und das heißt, man hat sich natürlich dort wirklich, ich glaube auch wirklich bis rein in die 90er, auch nach Mauerfall, tief daran orientiert, okay, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt Standardtänze. Wir haben Marschieren im Gleichschritt gelernt. Und es ist ja trotzdem so, Disco, also jetzt, ich finde, das ist gar nicht abfällig gemeint, aber Disco Fox ist ja in gewisser Weise ein Marsch, wenn man es sich jetzt genau anguckt. Und ja. Ich glaube auch wirklich, dass viele Leute in der Generation einfach selber Probleme haben oder sich unwohl dabei fühlen, sich selbst irgendwie zu bewegen. Und dazu gehören halt irgendwie meistens auch vor allem gerne Männer über 40. Die stehen dann halt irgendwie bei AC/DC und bei einer Rockrunde stehen die da und sagen, ah, das ist Rockmusik. Aber denen wurde halt nie gebracht, irgendwie überhaupt, ich glaube, ein eigenes Körpergefühl zu entwickeln. Und da hält man sich halt gerne nonstop dran fest. Ich meine, ich will jetzt ja auch niemandem zu nahe treten, aber für mich zum Beispiel in meiner Anfangszeit habe ich noch ganz viel so Geschichten gemacht, wie zum Beispiel Abschluss von der Tanzschule. Und ich fand das insofern auch immer aus meiner Perspektive ein bisschen befremdlich, weil, okay, ich bin hier in einer Tanzschule, aber ich denke mir, aber das hat eigentlich nichts mit Tanzen und Spaß zu tun. Es ist eigentlich so eine routinierte Abhaken von Abläufen. Und bei mir war dann immer ganz groß der Schock, oh, man merkt, ach genau, da kam auch gerne mal so dieser Satz, ey, man merkt auch, dass du Tanzschule besucht hast, du hast gutes Rhythmusgefühl, da habe ich gesagt, im Leben würde ich keine Tanzschule besuchen, weil die Definition von Tanzen ist für mich einfach wirklich loslassen und sich so bewegen, wie man Bock hat und worauf man Spaß hat. Und wenn ich euch was sagen kann, also ich finde Veranstaltungen, die wenig Spaß ausstrahlen, waren für mich unter anderem wirklich immer diese ganzen Abschlussbälle von der Tanzschule. Weil jeder einfach nur wirklich, du siehst in dem Kopf, okay, ich muss den Schritt einzählen. 1, 2, 3. Ich denke mir, ey, eigentlich ist ja die Sache, man hört auf das Gefühl der Musik. Und selbst wenn die Basis sitzt und da wird stumpf, wird dort einer wegmarschiert. Und hier nochmal, okay, Wiener Walzer. Und du siehst den Leuten das ja auch im Gesicht an. Also wie anstrengend das für die ist. Und also das ist so eine Sache, die ich nie verstanden habe. Und dort vielleicht eine Lanze zu brechen, weshalb ich dem einen oder anderen Ü40er da durchaus oder Ü30er verzeihe, dass man da nur Disco Fox tanzt. Aber ja.
Ich habe auch diese Faszination für so Gesellschaftstänze noch nie nachvollziehen können. Also schon seit ich ein Jugendlicher war, als es dann diese Option in der Schule gab, man könnte ja hier mal zum Tanzunterricht gehen. Einfach gar keine Option. Ich fand das schon immer ganz, ganz schlimm. Und ich finde auch wirklich, wenn Leute irgendwo anfangen, ich denke immer als DJ, das klingt jetzt dumm, aber wenn Leute anfangen, Disco Fox zu tanzen, habe ich das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Dann habe ich das Gefühl, ich habe dann denke ich immer, ich habe zu altmodisch aufgelegt. Ich denke sofort, scheiße, wann habe ich denn Schlager gespielt? Für mich, ich verbinde Disco Fox immer, liebe Grüße gehen raus, mit dieser ganzen Miss Chantal-Bubble, mit diesen ganzen Monikas und Udos. die dann irgendwie da nur die ganze Zeit auf denselben Stumpfen, wo wirklich dann eigentlich nur das Vocal sich wechselt über 4 Stunden hinweg und halt einfach dieser typische Disco-Fox, also wenn dann doch so hinter jedem Titel in Klammern Disco-Fox-Mix steht, damit verbinde ich das und da habe ich immer gleich Angst, ich habe was falsch gemacht und vor allen Dingen, wenn die Leute auf Crow mit Traum anfangen Disco-Fox zu tanzen, ja, ich weiß, das Tempo haut ungefähr hin und das ist alles machbar, aber muss das denn sein?
Naja, also ich weiß es zumindest, ich habe auch eine Tanzlehrerin bei mir im Bekanntenkreis. Und also die hat mir auch mal erzählt, es ist ja, wie sich jede Branche und wie sich auch irgendwie jede Berufsform irgendwie ein bisschen weiterentwickelt, ist das halt natürlich auch in den Tanzschulen. Also das heißt, die Tanzschulen, weiß ich, vermeiden mit Absicht eben, um das mal mit deinen Worten zu sagen, so Miss Chantal-Mucke zu nehmen, sondern die nehmen natürlich, um dem Ganzen so ein bisschen frischen Anstrich zu verpassen, in vermeintlichen, kann ich dir zum Beispiel sagen, passiert dir auch selbiges, wenn du zum Beispiel von Robin Schulz Prayer in C spielen würdest, weil Robin Schulz auch zu den Top-Künstlern gehört, auf denen die Leute sozusagen ihre Disco-Fox-Kurse oder zum Beispiel viele dann auch, wenn die dann heiraten oder irgendwie so machen, gibt es ja auch so eine kurzen Crashkurse. So, da kann ich dir sagen, da wird aber der Robin Schulz richtig mit seinen 126 BPM runtergedroschen, während es mittlerweile, das hatte ich mir auch mal erzählt, es wäre verpönt zu sagen, Mensch, wir nehmen hier einen Wolfgang Petri Song, weil wir sind ja alle cool und fresh. Aber ja, bedingt würde ich dem zustimmen.
Aber denkst du, Robin Schulz macht das glücklich?
Ich glaube, Robin Schulz hat da niemand so direkt gefragt.
Kleinste Violine der Welt, ne?
Genau, die kleinste Violine der Welt ist da, wird sagen, naja, ich kann da irgendwie nichts so dafür. Aber deswegen freue ich mich ja, dass das langsam mehr und mehr aufgebrochen wird. Das merkst du zum Beispiel auch so bei, ich weiß, bald sind ja bei mir wieder die ganzen Karnevalsveranstaltungen, die einhergehen. Und da gibt's Leute, die jetzt so vor 15 Jahren vielleicht das letzte Mal beim Karneval waren, die dann manchmal schockiert gucken und denken, hier kommt nicht nur das Fliegerlied und das Rote Pferd, also das kommt auch, aber mittlerweile, sag ich dir, ist so eine passable Runde Tech auch durchaus erwünscht auf einer Karnevalsveranstaltung. Es ist halt, das ist eigentlich eine gute Frage an dich, findest du es eigentlich gut, dass sich eigentlich alle Sachen mittlerweile mehr und mehr vermischen? Mal als Beispiel, früher in meiner Schulzeit war es verpönt, also da hast du entweder Hip-Hop gehört, dann hast du entweder Elektro gehört, entweder Rock oder Popmusik. Aber jetzt die Vorstellung, dass du zum Beispiel Backstreet Boys gut findest und hörst und im nächsten Moment aber dir eine übelste Elektroscheibe reinballerst, das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. So.
Nee, also ich finde das übelst gut. Für uns Querbeet-DJs ist das doch super. Was genau. Würden wir denn machen, wenn jedes Mal alle Hip-Hop-Fans wieder gehen würden, wenn ich wieder zu Dua Lipa wechsle?
Genau, und ich finde das persönlich auch so, ich finde das persönlich super, aber ich finde es dann halt auch, bin ich ehrlich, in so Bereichen wie beim Disco-Fox bin ich da auch auf deiner Seite. Da wäre es mir schon lieber, dass da eigentlich tendenziell eher zu DJ Ötzi, Matthias Reim, Roland Kaiser und Vanessa Mai getanzt wird, als dass die, wie du schon sagst, jetzt auf einmal bei Robin Schulz auf einmal jetzt hier der doppelte Rittberger rausgezerrt wird.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach nur ein dummes Ding von Arroganz, dass ich mir einbilde, ich entscheide, wann die Leute was zu tanzen haben, aber das ist so ein bisschen die Dirty Dancing Attitude der Leute, die holen sich ihre Tänze zurück und tanzen so, wie sie wollen auf die Musik und das ist ja auch völlig in Ordnung. In der Situation war es einfach nur ziemlich lustig, dass ich dann so Startschwierigkeiten hatte, nur weil da ein Paar angefangen hat, Disco Fox zu tanzen. Ich denke, diese Situation wird sich so schnell auch nicht wiederholen, außer es gibt jetzt hier ganz findige Podcast-Gäste, die sich jetzt denken, Podcast-Hörer, innen, die sich jetzt denken, ich komme jetzt in Zukunft immer zu Laras Gigs und fange einfach aus Prinzip an Disco Fox zu tanzen, weil wir hatten das ja schon mal, als ich erinnere mal alle daran, als Laila so ein Trend war und dann jeder das lustig fand, mich 1000 Mal am Abend nach Laila zu fragen.
Das brauche ich jetzt auch nie. Das Schöne ist, bei mir klammert sich das komplett aus, weil die sich denken, oh scheiße, der hat auch noch Freude daran. Ich würde aber, weißt du was?
Aber die Leute, ich könnte jetzt richtig hier doppelte Psychologie machen. Was ist denn, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur so tue, als fände ich das scheiße, damit alle anfangen Disco Fox zu tanzen, weil ich den Disco Fox vielleicht mit Disco Fox wieder zurück zur Weltherrschaft, keine Ahnung. Also das was jetzt zurück, ich war noch nie bei der Weltherrschaft, aber...
Nee, doch, ich verstehe, ja. weil du hast eigentlich bei dir da irgendwo in der Nachttisch Schublade, zweite von oben, ganz hinten links da in der Ecke, hast du eigentlich so
da einen absoluten
Masterplan.
Disco Fox Remix. Ja, Disco Fox Remixe von all meinen Basshouse-Singles und Drum-Bass-Singles.
Genau,
du musst die nur darauf warten, endlich veröffentlicht zu werden.
Genau, Und um noch mehr Verwirrung zu stiften, orientierst du dich mit dem wunderbaren Claim Make Disco Fox Great Again. Also dann haben wir
herrlich.
dann bricht glaube ich für alle alles zusammen.
Ist Disco leid. Fox, ist das eigentlich so ein deutsches Ding oder gibt es das noch irgendwo anders oder kommt das aus Italien Deutsch. Oder wo kommt denn das her?
Nee, ja, also,
ich habe auch gesagt, das ist also das so ein ist, richtig das, deutsches also, Ding.
Es ist wirklich so eine, das ist so eine klassisch deutsche Sache und auch da, ich möchte da jetzt wieder niemanden zu nahe treten, weil auch da, wie du sagst, jeder darf tanzen, was er will. Ich finde, und da muss man einfach diesen Unterschied machen, es ist halt ein Unterschied, ob zum Beispiel ein Kollege, der irgendwo aus der Karibik oder aus Spanien kommt, zum Beispiel auch Thema Merengue, Salsa, Bachata tanzt. Oder ich finde auch dort bei Deutschen, die sozusagen lateinamerikanische Tänze lernen, es sieht leider, also ich kenne wirklich nur eine Handvoll Leute, wo das auch wirklich überzeugend aussieht, also im Sinne von, dass die Spaß daran haben. Weil selbst irgendwie Deutsche achten halt immer zu sehr auf diese Schritte. Und ich glaube, ja. Es liegt halt auch so daran, dass es so ein bisschen gegen so diesen deutschen Grundwert geht, ja, nichts falsch und alles korrekt machen wollen. Aber Tanzen, finde ich, macht oder Dancing oder auch eine Party macht es ja aus, dass man halt eigentlich nie alles korrekt machen kann. So. Und ich glaube, dort kollabieren diese zwei Welten. Ne? Und da ist halt eben gerade der Disco Fox dort. Also, wie gesagt, ich war selber auch irgendwie schon in Polen, Österreich und habe auch die Art von Musik gespielt. Ja, da wird halt irgendwie getanzt und vielleicht ein bisschen zusammen irgendwie geshakt. Aber Disco Fox habe ich da wirklich noch nie irgendjemanden tanzen sehen. Aber da komme ich zu einer Überleitung, denn, dass ich das mal sagen kann, dass ich sage jetzt mal, unsere vielleicht auch manchmal sehr ausschweifende Kritik da nach außen hin an irgendeiner Stelle durchsetzt. Ich habe das ja schon mal ein bisschen angedeutet. Für alle, die uns vielleicht jetzt erst hören, hört euch gerne nochmal diese wunderbare Folge, die wir im Sommer irgendwann mal über die Malle Mania aufgenommen haben und wo wir zeitgleich, wir haben uns eigentlich gegenseitig gut Mühe gegeben. Ich habe sehr, sehr viel kritisiert von der Malle Mania. Du warst an demselbigen Tag dann zu einem Fußballspiel hinten im Messegelände.
Hier ist dieses Ding Beach, irgendwas mit Beach.
Genau, irgendwas mit Beach, wo...
Ich wollte gerade sagen, hat man auch lange nicht gehört, aber es ist halt auch Winter.
Ist halt auch Winter. Und diese Folge hat es, sagen wir mal, in relativ viele Gruppen, auch die uns vielleicht vorher so nie auf dem Schirm hatten, reingeschafft. Aber eher aufgrund unserer, sagen wir mal, wirklich schon... Ich würde sagen, konstruktiven, aber entsprechend halt auch vernichtenden Aussagen. Das kann man ja so knallhart sagen. Und ja. Das Schöne ist trotzdem im Sinne von Happy End, ich habe es ja wirklich damals erst für so eine halbe Verarsche gehalten, aber ich bin ja jetzt offiziell bei der Malle Mania nächstes Jahr dabei. Habe mich mit dem Veranstalter auch jetzt vor ein paar Tagen mal getroffen. Dazu gibt es eine Veranstaltung am 17.01. quasi die Winteredition im Kraftwerk Mitte. Oder im Stromberg in Dresden. Und dann gibt es sozusagen die Hauptveranstaltung am 28.06. Das Ganze dort wiederum auch stattfindend, wieder hinten in Dresden auf der Galopprennbahn. Und also ich hätte, da muss ich sagen, wirklich Respekt mal an den lieben Benny. Das ist der, der das sozusagen stellvertretend der Kopf dahinter ist, der das alles organisiert. Und der hat sich wirklich wahnsinnig viele Dinge angenommen und ich weiß auch jetzt schon im Background, also wer dort dann für die gastronomische Leitung zuständig ist, auch was dort wie wo geplant wird. Ich weiß, es muss dann am Ende natürlich trotzdem erstmal so sein, aber ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass es nächstes Jahr eine wunderbare Malle Mania Veranstaltung geben wird mit mehr als nur 8 Menschen Personal, die dort versuchen, 8000 durstigen Leuten quasi hinterherzukommen. Und das hat mich wirklich im positivsten Sinne sehr, sehr gecatcht, dass also aus dieser Folge das hervorgesprungen ist, weil auch das muss man sagen, zu diesem Booking wäre es ohne unsere Podcast-Folge einfach sonst nie im Leben gekommen.
Das ist wirklich so witzig.
Das hat er mir auch wirklich explizit gesagt.
Also ich habe im selben Atemzug einen Anruf bekommen, auch vom lieben Benny, ganz liebe Grüße ein zweites Mal, dass ich sehr gerne und herzlich eingeladen bin, dem Ganzen als Gast beizuwohnen, weil das Ding ist, natürlich bucht er mich dafür nicht, was soll ich denn auf normale Mania? Also ich glaube, lieber lasse ich mir wirklich meine Hoden ohne Narkose vor Publikum entfernen, also liebe Grüße, anstatt Mallorca-Musik zu spielen, weil das einfach nie meins ist. So,
halte ich jetzt auch für die realistischere Variante.
Ganz toll. Aber möchte ich einfach nicht. So, ist auch völlig in Ordnung. Hätte ich mich auch nie gefragt. Aber für uns beide hat das quasi positive Konsequenzen. Ich könnte jetzt dort einfach mir einen wunderschönen Abend machen und du musst arbeiten. Finde ich gut.
Die Frage ist, ist das eigentlich das richtige Learning, was wir jetzt daraus ziehen, so bei Kindern?
Naja, das Learning haben wir aber Kinder. Doch schon immer, also in unserem Podcast war es schon immer so, umso gemeiner wir zu Leuten sind, umso mehr bekommen wir dafür. Das war doch schon immer so.
Ja, das stimmt. Ich weiß, ich muss mich daran noch irgendwie dran gewinnen. Und dennoch, ich bleib dabei, also das...
Deswegen fick dich Universal Music. Du bist ein Scheiß-Label. Pass auf, nächste Woche habe ich einen Plattenvertrag, ich sag's dir.
Ich bin der Erste, der da...
Fick dich, Apple, ich will die 1000 Gratis-Produkte nie.
Ich bin der Erste, der wirklich mit der Konfetti-Kanone vor dir steht und sagt, ja, ich verstehe.
Aber nee, irgendwas müssen wir noch machen hier, bevor wir jetzt hier, also ich glaube, wir sollten dann so langsam zum Ende kommen.
Ja,
wir haben nämlich noch Großes vor. Ihr könnt euch nächste Woche freuen auf einen großen Jahresrückblick und da werden wir dann auch mal so ein bisschen auf unser persönliches Rap gucken, aber, also denke ich mal so, können wir, glaube ich, mal drüber reden, aber ich möchte mal über unser Podcast-Rap noch zum Ende mit dir reden. Wir haben ja von Spotify auch ein Rap bekommen, also das Spotify-Rap, alle, die es nicht kennen und völlig hinterm Mond leben, ist quasi die Jahreszusammenfassung, wie du dein Spotify genutzt hast. Und es gibt es für Creator und für Artists halt einfach nochmal umgedreht, dass man also sieht, was hat mein Projekt oder meine Musik im letzten Jahr so erreicht. Und wir haben unter anderem eine übelste Steigerung und zwar haben wir 14% Hörerinnenzuwachs 2024.
Cool.
69% mehr Streams, das heißt, die 14% hören anscheinend jede Folge viermal. Und 33% mehr Followerinnen, was dann ich gerne nachher nochmal in akute Zahlen übersetze. Aber wir haben, was haben wir hier? 53% deiner Hörerinnen haben dich dieses Jahr entdeckt. Also 53%, die uns dieses Jahr gehört haben, haben uns vorher gar nicht gehört, sondern erst dieses Jahr unseren Podcast entdeckt.
Crazy.
Sind wahrscheinlich verstorben von den alten Stammhörern. unsere Top-Folge dieses Jahr war Folge 101 gefangen in der Festival-Season, war unsere Top-Folge dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, war das die Folge, wo wir so abgehatet haben? Festival-Saison könnte hinhauen, das war ja irgendwann im Sommer. Und das war auf jeden Fall, bevor du dann auf Mallorca von den Klauhuren berichtet hast.
Kannst du mir sagen, von wann die Folge war, an was für einem Datum?
Die Folge 101 war am 31. Juli.
Am 31. Juli und da kann ich dir sagen, das war die, nee, das war die nicht, weil 31. Juli war zu dem Zeitpunkt ja die EM schon zu Ende und da haben wir uns schon ganz, ganz lange drüber ausgelassen und ich gebe dir recht, 31. Juli müsste einer, ich glaube, das war die, wo ich irgendwo...
Break the Rules Festival Auswertung, oder?
Genau, die 31. Juli war die Break the Rules, Auswertung. Die Woche danach.
War auf jeden Fall unsere meistgestreamte Folge. Unglaublich. Die wurde 408% häufiger gestreamt als die anderen Folgen.
Oha.
408%, das ist unglaublich, ne? Und hier kann man mal sehen, wer uns so zuhört, unser Publikum. Also wir sind wirklich sehr ausgeglichen. Wir haben immer noch 4% HörerInnen über 55. Und ansonsten ist unsere größte Zielgruppe 35 bis 44. Würde man sagen, die kommen eher von dir. Und dann haben wir noch hier so ganz viel 18 bis 29. Das ist fast die Hälfte nochmal. Also hier ist ganz schön viel Verteilung, aber wir sind einfach ein Podcast für alle Generationen, das kann man auch nie anders sagen.
Aber wie schön ist das denn? Und sag mal, wer kann das von sich schon irgendwie behaupten? Vor allem durchaus auch mit der Themendichte, die wir da manchmal so haben und auch vielleicht die Gesprächsthemen. Und zwar, da möchte ich...
Kaka.
Naja, ich möchte, das fällt mir dazu ein, gestern, wie gesagt, der liebe Marco, der da ja zu Gast war und mir erzählt hat, dass er sämtliche Folgen nachgehört hat, der hat gesagt, naja, manchmal, wenn es dann um bestimmte Themen geht, muss ich immer relativ schnell zur Anlage rennen, um die leiser zu schalten, wenn es dann zu explizit wird, weil es natürlich auch Menschen gibt, die Kinder in einem Alter haben, wo vielleicht bestimmte Themengebiete jetzt irgendwie noch, vielleicht auch zu Recht, jetzt irgendwie noch nicht unbedingt gehört werden sollten.
Analsex.
Genau. Wenn wir dann irgendwie über Buttplugs und was es nie alles so gibt, da reden.
Aber es gibt auch einen Grund, warum Leute, die unter 18 sind und auf Spotify nach unserem Podcast suchen, ihn niemals finden werden, weil der ist ja nie ohne Grund so eingestellt, dass man den erst ab 18 abspielen kann. Ja, bisschen Jugendschutz geht alle an.
Nee,
aber die Vorstellung finde ich sehr lustig. Aber man kann auch dazu sagen, wir sichern uns da jugendschutztechnisch, glaube ich, auch nie unbedingt ab, weil die Anzahl der Hörerinnen zwischen 45 und 54 ist am stärksten gestiegen. Und ich würde mal sagen, das ist so ein Alter, na, da könnten, obwohl da sind eigentlich keine kleinen Kinder mehr da, ne? Nee, da sind dann eher so größere jugendliche Kinder da.
Ja, ich sag mal, je nachdem irgendwie, wie früh man sich da in irgendeine Richtung geübt hat. Ich habe, pass auf, bevor wir das abbinden, und das will ich jetzt.
Ja, ich habe auch noch ein paar Fakten, also ich bin noch nie
Oh,
durch.
okay, cool. Ne, pass auf, dann hau, ne, pass auf, bevor du mit deinen Fakten kommst, ich habe nur einen ganz kurzen, und zwar, du kennst es vielleicht nur, du kennst es vielleicht ein bisschen anders. Man kommt von der Veranstaltung nach Hause, und bei mir ist es so, wenn man dann den ganzen Tag schon festgelegt hat, was man spielt, also man hat den ganzen Tag Entscheidungen getroffen, dann gehöre ich nachts zu den Menschen, die dann, wenn die nach Hause kommen, einfach mal noch eine Stunde richtig oldschool-mäßig den Fernseher anmachen, einfach so ein bisschen durchskippen und einfach aufgrund dem, was sozusagen in der Übersicht ist, dann sich irgendwas angucken. Heißt, ich habe so meine Programmübersicht gemacht, zwar irgendwann so 3:40 Uhr. Und dann gab es irgendwo so in der Vorankündigung, da stand da nur 40 Jahre. So, ich dachte mir, Mensch,
Die
nachts.
Flippers.
Ja, genau. Das war, ich glaube, mein erster Impuls. Das Ganze lief auf Arte, ist übrigens, nee, auf Dreisat, war sehr zu empfehlen. Also genau, was war mein Gedanke zu, wo ich, wenn ich 40 Jahre lese? Also oder versuch mal grob zu umschreiben. Versuch dich in
Was
nicht
war denn in den
nein zu
letzten
versetzen.
40 Jahren? Naja, na, in den letzten 40 Jahren. Du warst in den letzten 40 Jahren und so Wände und alles irgendwie so, keine
Genau, genau,
Ahnung,
genau. Also ich
worum
dachte,
könnte es
also
da gegangen sein?
ich genau. Ich dachte so grob Entertainment. Ich dachte mir, keine Ahnung, sowas wie aktuell 60 Jahre habe Kerkeling, wie du sagst, 40 Jahre die Flippers, 40 Jahre das. So. Und dann, und ich weiß nicht warum, habe ich umgeschalten, und da war das Thema 40 Jahre AIDS. Und da dachte ich mir, also irgendwie, also ich hätte es irgendwie anders verpackt. Hab mir dann aber, muss man sagen, die Reportage ging dann gerade los. Finde ich, ist auch wirklich interessant. Also da wurde auch nochmal aufgesplittet, wie das damals halt in den 80ern und so war. Und auch da nochmal so bestimmte Impulse, die mich dann auch so ein bisschen an meine Jugendzeit zurückerinnert haben, wo auch wirklich Sex, Vögeln und alles, was dazugehört, so noch zur schlimmsten Sache der Welt gehörte, weil es hieß eigentlich wirklich so in dieser Zeit, auch so Anfang der 90er, immer nur, um Gottes Willen, ihr müsst euch schützen, ihr müsst euch schützen, weil die Idee war auch gar nicht mehr zu sagen, ey, Sex ist eigentlich auch was Geiles, sondern es war eher so die Grundidee, du stirbst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei stirbst. Und da haben sie halt auch so ein bisschen die Entwicklung auch in Bezug auf die Medizin und so gesehen. Und ich fand das wirklich wahnsinnig interessant. Und das wäre zum Beispiel jetzt mein erster kurzer Tipp auf Ecke, 40 Jahre AIDS, euch das mal anzugucken. Und ich glaube auch viele Leute so, die jetzt eben, sagen wir mal, ein bisschen über die 30 hinweg sind, erkennen da viele Sachen wieder. Und kriegen vielleicht bestimmte Sachen auch erstmal bewusst gemacht. Auch wie gesagt, wie die Krankheitsverteilung in was für welchen Ländern waren, wo man zum Beispiel, ich auch nie wusste, dass zum Beispiel in Russland darüber kaum berichtet wurde, aber dass auch Russland mit einer der höchsten Todesquoten, was sozusagen die Infektion anging, hatte. Und Deutschland im Vergleich zum Beispiel eine der niedrigsten, weil dort aber eben auch die Aufklärungsquote relativ hoch war. Ja. Das wollte ich irgendwie kurz erzählen. Ich schmeiß den Ball direkt an dich weiter, liebe Lara.
Da gebe ich auch noch kurz einen kleinen Anschautipp zurück, weil ich das eigentlich ganz süß finde. Und zwar habe ich mir am Sonntag, nee, Quatsch, am Montagabend habe ich mir Wicked angeguckt, die Verfilmung, die gerade im Kino läuft, wo ich wirklich viel Respekt vor hatte, weil ich echt, also ja, ich habe schon eine sehr starke Antipathie gegen Ariana Grande. Ich kann gar nicht so wirklich sagen, warum. Ich glaube, das hat wirklich ganz, ganz viele Gründe. Viel, was sie so in der Öffentlichkeit gemacht hat und so in den letzten Jahren, fand ich einfach sehr, sehr unsympathisch und hatte da wirklich ein bisschen Angst davor. Aber auf der anderen Seite ist halt auch so ein Ding, ich bin natürlich auch kein Musical-Ultra und dachte mir, na gut, das kann ja was werden, wenn ich jetzt in so ein Musical gehe, wo jetzt keine Lady Gaga ist, die mich dann noch irgendwie bei der Stange hält, beziehungsweise bei Joker, muss man auch dazu sagen, war das Ganze ja insgesamt trotzdem mehr als ein Musical. Das hat ja auch noch zwischendrin ein bisschen mehr. Es war jetzt halt nie, also als Musical-Film, so als richtiges, ne? Wicked ist ja im Original ein Musical und war halt einfach der Film zum Musical, so. Hatte ich ein bisschen Angst und muss ehrlich sagen, das war der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Wenn nie sogar in den letzten 2 Jahren. Also es war echt ein richtig, richtig toller Film. Ich bin richtig gespannt auf den zweiten Teil. Die ganze Handlung hat mich sowas von abgeholt und mitgenommen und mitgerissen. Alle, die ihn noch nicht gesehen haben, kann ich euch wirklich empfehlen. Ihr müsst natürlich ein bisschen musikaffin schon sein. Also es wird wirklich mehr oder weniger nonstop durchgesungen. Da möchte ich euch schon mal drauf vorbereiten. Aber wenn ihr dafür offen seid, kann ich euch das nur empfehlen. Es hat für mich so einen Touch von Disney gehabt, einen Touch von Harry Potter und auch einen Touch von Tribute von Panem. Und das verbindet es irgendwie alles so ganz cool. Dann noch, ja, wie gesagt, Ariana Grande wird nie meine Lieblingsperson auf der Welt sein. Die Rolle war ganz gut, weil die Rolle ist halt auch sehr, sehr nervig und verwöhnt. Und ich glaube, so stelle ich mir Ariana Grande auch in echt vor. Aber, ja, kann ich euch empfehlen, euch anzugucken. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Rapt.
Warte, komm, aber ganz kurz Zwischenfrage nochmal, weil du das gerade sagtest. Ich kann mir nicht erklären, zum Beispiel, so wie es dir mit Ariana Grande geht, so geht mir es mit Conny Reimann. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Typen kennt, das ist dieser Hamburger, der irgendwann nach Amerika gezogen ist. Und
der immer Werbung für Müller Milchreis macht?
Ja, genau, der.
Und ich kenne den nur durch die Müller Milchreis-Werbung.
Naja, und der hat ja so auch so eine Doku und ich weiß nicht warum. Also, der Mann hat mir nichts getan, im Gegenteil, der hat bestimmt auch viel erreicht, aber immer wenn ich Conny Reimann sehe, auch in der Vorschau, will ich am liebsten wirklich eine volle Flasche, was auch immer, in meinen Fernseher schmeißen, weil ich mir denke, hau ab, Conny Reimann. Das nur mal so als Zeitinfo.
Und also so geht's mir mit Felix Lobrecht, ganz schlimm. Also immer wenn ich irgendwo was mit Felix Lobrecht, deswegen kann ich auch den Podcast nie anhören von Felix Lobrecht, gemischtes Hack. Der hat mir ja auch nichts getan und ich habe mir letztens ein Interview angehört mit Felix Lobrecht und fand den wirklich durchaus, ich glaube, der war bei Hotel Matze, kann das sein?
Genau, Hotel Matze
war auf jeden Fall durchaus sympathisch, aber trotzdem würdest du das, glaube ich, so schnell nie weggehen. Und Christian Lindner auch ganz schlimm, aber das war schon immer so.
Also da verstehe ich es auch.
Das wird sich auch nicht ändern. ja, und wir kommen mal zurück zu unserem Podcast Insights. Und zwar wurde unser Podcast in 7 Ländern gestreamt. Ist natürlich wahrscheinlich bei anderen Podcasts mehr, aber ich kann es schon verstehen. Also man kann das hier auch ganz gut erkennen, dass das halt Deutschland ist natürlich unser Topland und ansonsten sind es halt irgendwelche Urlaubsländer so. Also die Leute hören unseren Podcast auch im Urlaub. Überraschend. Aber schön, dass ihr uns mit in den Urlaub nehmt. Was haben wir denn hier? Ja, die Show, die unsere Hörer, jetzt kommen die Podcasts, die unsere Hörer am meisten gehört haben, abgesehen von uns. Platz 1, welche Überraschung, gemischtes Hack. Platz 2, Baywatch Berlin, ich erkenne wirklich die Konstante. Platz 3, Kaulitz Hills, Platz 4, Mord auf Ex und Platz 5, Fest und Flauschig. Also bis auf Mord auf Ex, nur Laber-Podcasts, das macht schon durchaus Sinn. Ja, und Mord auf Ex verstehe ich auch. True Crime hört ja irgendwie auch jeder. Und unsere Leute sind sehr angesiedelt bei Popmusik und Hypertechno. Ich finde, das passt irgendwie auch so ein bisschen. Also, ohne dich jetzt beleidigen zu wollen, aber da würde ich dich jetzt eher im Bereich Hypertechno, mich eher im Bereich Pop ansiedeln. Und dann passt das auch irgendwie wieder. German Indie, Platz 3, kann ich gar nicht nachvollziehen, dass die Leute das hören. Weil das hören wir, glaube ich, beide nie.
Nee, ich finde eigentlich die beiden Top-Musikrichtungen beschreiben uns eigentlich als Person sehr gut. Das wäre eigentlich wirklich eine gute Frage. Wenn du Musikgenre wärst, was wäre ich? Ich würde auch sagen Hypertechno. Das finde ich, würde mich als Mensch gut umschreiben.
Und jetzt kommt der große Hammer. Wir sind bei 269 unserer HörerInnen unter den Top 10 Shows. Wir sind bei 211 unserer Hörer unter den Top 5 Shows. Und 86 unserer Hörerinnen hören uns am meisten. 86! Nein. 86 Leute hören am meisten. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Also ich denke, da sind auch viele Leute dabei, die sonst gar keine Podcasts hören. So. Aber abgesehen davon, also 86 Leute, die uns am meisten hören, das ist schon echt krass.
Ey, danke. Also auch wirklich danke groß hier aus der Ecke. Das ist ja, okay, also da... Also, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, ne?
Das ist auf jeden Fall eine gute Motivation fürs nächste Jahr, muss man ganz ehrlich sagen. Also, da habe ich direkt eigentlich Bock, mit dem Podcast noch ein bisschen weiterzumachen. Oder was sagst du?
Ich sage auch ein dickes Ja, ich will. Und wir haben uns ja vorher schon ein bisschen bequatscht. Vielleicht dazu gibt's dann aber in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen mehr. Wie gesagt, die Folge kommt jetzt ja auf jeden Fall erstmal raus. Also ich kann euch mal sagen, wie gesagt, das liegt jetzt ja nicht an Lara, sondern eher an mir so an den letzten 2-3 Monaten. Ich kann da und will da auf alle Sachen auch nicht so eingehen. Aber was wir uns ja immer auf die Fahnen geschrieben haben, ist ja wirklich irgendwie ein ehrlicher, authentischer Podcast. Und ich finde es zum Beispiel schwierig und mir haben ja natürlich in letzten Zeiten auch viele Leute gefragt, Mensch, warum bist du denn eigentlich auf Instagram so inaktiv gewesen? Also es hat vieles seine Gründe und... Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, bis zu einem gewissen Maß kann man ja irgendwas nach außen schauspielern. Also das heißt ja, zum Beispiel, dass es jetzt ein gut oder schlecht geht. Und ich finde trotzdem, um das vielleicht mal allgemein so zu sagen, der Ansatz von unserem Podcast ist ja immer der gewesen, dass wir sagen, okay, wir wollen hier einfach trotzdem irgendwie auch eine gewisse Unterhaltung bieten. Und gerne natürlich auch ernstere Themen und auch Deep Talk, was wir ja gerne besprechen, was für dich auch wichtig ist. Aber wenn man halt wirklich mal in einer Phase ist, wo man das Gefühl hat, es gibt jetzt eigentlich nie so viel freudige Sachen zu berichten, da tut man sich halt doch ein bisschen schwer damit, dann eine Stunde pro Woche hier einen Podcast aufzunehmen, wo man trotzdem so tut, als wäre alles super. Weil ich bin ehrlich, das finde ich dann immer manchmal ein bisschen eher fremdschämend. Im Gegenzug wäre dann natürlich die Variante, okay, cool, wir heulen uns jetzt hier irgendwie mal 2 Monate lang, oder ich heule dir hier jeden Monat, jede Woche, alle 2 Monate mal was vor. Das ist halt scheiße so. Und deswegen gab es jetzt diese, ich sag jetzt mal wieder etwas, diese Unstimmigkeiten, die berühren nie auf uns beiden so persönlich. Und kann dir sagen, ich habe auf jeden Fall auch Lust, unbedingt weiterzumachen, weil ich auch wirklich eigentlich interessant finde, schon damit, wie wenig eigentlich mit unserem Grundimpuls der Podcast-Geschichte das noch zu tun hat. Also,
Du
wir müssen
meinst, dass
dann.
wir einfach nur den Grund gesucht haben, einmal die Woche gemeinsam zu saufen?
Ja. Es war wirklich.
Ja.
Man kann es jetzt nicht anders sagen. Es war wirklich die. Es ist ja nicht umsonst auch in dieser klassischen Pandemiezeit entstanden, dass wir gesagt haben: Okay, naja, wenn wir jetzt ein offizielles Projekt zusammen haben, dann ist das ja. Dürfen wir uns offiziell treffen? Dann ist es ja auch
Ja.
erlaubt, dort natürlich zu trinken. Und wenn dann mir doch irgendwie das Ordnungsamt hier die Wohnungstür eintritt, kann ich sagen, es tut mir leid, wir müssen einen Podcast aufnehmen. Und dann hätten die klammheimlich abziehen müssen und uns haben gesagt, Herr Mark, Frau Likör, ich verstehe Sie. Bitte gehen Sie Ihrer qualitativ hochwertigen Arbeit weiter nach. Und ja, deswegen, ich finde auch wirklich irgendwie sehr interessant, was das so für eine Entwicklung genommen hat und freue mich umso mehr, wo du gerade auch die Zahlen gesagt hast, in was für eine Richtung das so gegangen ist. Ich würde noch, bevor ich dann quasi gleich das Finale an dich übergebe, ich würde noch mal gerne trotzdem einen ganz expliziten Tipp an alle rausgeben, die auch wirklich gerade in dem ganzen Thema Musik, Business, Genre da gut verknüpft sind. Und zwar, ich weiß, das ist jetzt ein Tipp, da werdet ihr denken, um Gottes Willen, die Zeit hat keinen Mensch. Und zwar Sebastian Schilde. Seines Zeichens war der Produzent und drittes Mitglied bei der nicht ganz unbekannten Band Scooter von 2019 bis 2022. Hat in dem Podcast Ungescripted, den gibt es einmal auf Spotify, aber auch bei YouTube, ein 4 Stunden langes Interview gegeben. Mit, ich würde behaupten, so vielen Insights, also das heißt wirklich von Geschäftspraktiken und so Sachen, also die selbst Leute wie mich ultra interessant sind und jeder, der da wirklich Interesse wirklich hat, okay, wie sieht es denn jetzt wirklich mal Backstage aus, auch gerade in so einer Liga, in der man jetzt vielleicht selber nicht spielt, dazu würde ich mich jetzt einfach mal zählen. Kann ich euch nur empfehlen, hört euch das gerne an. Das Ganze, wenn ihr Zeit und Lust habt, gerne auch versetzt über mehrere Tage bei YouTube, weil dort siehst du halt natürlich noch die Mimik, Gestik und der große Vorteil, dass der quasi Interviewende, nämlich der liebe Ben, eigentlich von der Materie auch keine Ahnung hat. Das heißt, es ist so ein Podcast, der holt, ich glaube, auch Leute ab, die mit der Branche nichts zu tun haben. Heißt, Sebastian Schilder erklärt das auch wirklich, ich glaube, sehr gut für Leute, die eben jetzt nicht so involviert sind. Das ist ja das, was wir manchmal von uns sagen. Okay, man hat halt einfach bestimmten Sprech, man hat so bestimmte Wörter, die man halt sagt, wo man aber natürlich Leute auch ausgrenzt, die jetzt vielleicht mit der Branche nicht viel zu tun haben. Ist das nicht der Fall? Also, Ungescripted Podcast mit Sebastian Schilder, Ex-Scooter-Mitglied. Hört euch das wirklich unbedingt gerne an. Also, das ist mind-blowing, um mal dieses Wort in den Raum zu werfen.
Das klingt so spannend, ich habe es mir auch direkt abgespeichert. Also da werde ich auf jeden Fall auch gleich mal reinhören, wenn ich jetzt gleich ein paar Wege erledigen gehe. Danke für die schöne Empfehlung und danke für die schöne Podcast-Folge,
Ey, sehr,
meine
sehr, sehr, sehr.
Maus. Machen wir nächste Woche noch einen kleinen Jahresrückblick, hä? Und dann haben wir es geschafft für dieses Jahr. Ich bin
Ach,
auch froh, wenn das Jahr durch ist.
genau. Und das Schöne ist, wir haben uns das gestern gesagt und auch dort muss man sagen, fair enough. Es ist, also da möchte ich auch noch mal ein paar nette Worte sagen. Und zwar, wir haben uns jetzt wirklich lange nicht gesehen und irgendwie oder wenn dann immer nur so sporadisch. Und es gibt ja manchmal diesen Moment, wenn du so, ich sag jetzt mal so Freunde oder Leute, die du jetzt länger nie gesehen hast, wenn du die dann zum ersten Mal wieder triffst. Und so war das ja auch dann gestern oder am Dienstag bei der Topf voll Schminke-Show der Fall. Und man denkt sich, okay, wie ist der Spirit heute? Und es ist schön, ich finde, dass wir mittlerweile auf so einem Status sind, dass wenn wir uns sehen, es wirklich ist im besten Sinne wie bei alten Freunden, wo das so ist, als wäre diese Zeit dazwischen nicht gewesen. Und auch gerade in dem Gesprächsablauf. Also ja, mega gute Sache. Also danke dir auf jeden Fall für die schöne Top-Voll-Schminke-Show. An alle, die es nicht gesehen haben, toi, 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 holt euch da wirklich gerne Tickets auch für die nächsten Shows. Es ist immer geil. Und ja, wenn ihr aufmerksam seid, toi, 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 gibt es mich da auch vielleicht das ein oder andere Mal dann allerdings auch dort, wo ich hingehöre, nämlich ins Publikum. Ja, trifft man dich diese Woche noch irgendwo an, damit wir das nochmal schnell fix mit unterbringen und dann haben wir's.
Also wenn ihr Bock habt, kommt am 20. gerne in die Boys Bar, da spiele ich nochmal. Ja, ansonsten dann erst wieder kurz vor Silvester und an Silvester. Also 28. und 31. in der Gisela, falls ich es nächste Woche vergesse, könnt ihr auch gerne vorbeikommen. Und dann habe ich es überstanden.
Genau, jeder Donnerstag, dann an euch empfohlen, vielleicht auch gerade der zweite Weihnachtsfeiertag. Enchilada Dresden, wie gesagt, ich spiele da immer ab 20 Uhr, bin ehrlich, so bis 23, 30 ist eher tendenziell Hintergrundmusik. So erfahrungsgemäß die letzten Wochen ging die richtige Party dann meistens so gegen halt dann 23, 30 bis so zum Finale los. Kommt da gerne vorbei, so eine richtig bunte Mischung aus Afro-House und Afro-Beats, auch dort gerne zu empfehlen. Remix-Hub. Wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich nicht dort auch den ein oder anderen Song positiv mit in meinen ganzen Ablauf mit reingeflechtet habe. Diesen Freitag gibt es die allerletzte Back to the 90s für dieses Jahr. Erfahrungsgemäß eigentlich immer die beste und die am knallvollsten wird. Und ich weiß, jetzt werden viele sagen, P16 Party. Aber versucht mal über den Schatten zu springen und das ein bisschen auszuklammern. Dann werdet ihr feststellen, das ist echt eine geile, geile Partylinie. Ja, und alles Weitere dann nächste Woche. Und weißt du was? Wir müssen den Leuten ja jetzt schon eigentlich einen fleißigen Weihnachtsmann wünschen.
Ach, das stimmt. Habt ganz schöne Weihnachten und ja, wenn ihr alleine seid, dann bleibt nicht zu Hause. Geht irgendwo hin. Kein Grund, traurig zu sein. Ja, alles wird gut.
Die Huschhalle braucht Geld.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also das Ding ist Spielotheken. Ich habe ja jetzt mal so geguckt, tatsächlich, was es denn so an Heiligabend gibt. Auch einfach aus Interesse mal so. Und tatsächlich müssen Spielotheken auch geschlossen haben am Heiligabend. Das ist auch ein bisschen traurig, finde ich, weil ich glaube wirklich für viele Leute, die wirklich gar niemanden haben, ist es dann trotzdem irgendwie so assi das ist, aber es ist besser, irgendwie Heiligabend in der Spielothek zu verbringen, als wirklich depressiv zu Hause zu sitzen. Also möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss. Früher habe ich ja auch viel im Boys immer aufgelegt, weil wir auch einfach gesagt haben, wir wollen auch einen Anlaufpunkt haben für die, die jetzt keine Familie oder sowas da haben. Das macht Gussi nach wie vor. Also wenn ihr Heiligabend alleine seid und in Dresden, schaut im Boys vorbei, dort spielt Gussi für euch und dann könnt ihr gemeinsam Weihnachten feiern. Quasi mit der cooleren Familie, wenn ihr hier vor Ort keine habt oder ja, irgendwelche anderen Umstände euch davon fernhalten, bei eurer Familie vorbeizuschauen. Genau, macht das Beste draus. Das Jahr ist fast überstanden, wie ich es jetzt schon 5-mal erwähnt habe. Das klingt auch so dumm, ne? Aber wirklich diese letzten Wochen, die sind immer, man merkt dann schon sehr, dass man irgendwie körperlich eigentlich schon ein neues Jahr gebrauchen könnte.
Freut euch auf den großen Jahresrückblick. Also da gehen wir auch noch mal ein bisschen mehr auf ein paar Sachen ein. Also ich bin mal gespannt, ob es am Ende bei einer Folge Jahresrückblick bleibt. Weil also ich bin ehrlich, dieses Jahr habe ich eigentlich so viel angesammelt und eigentlich auch noch so viele Fragen an dich.
Du musst mir das mal konzeptionell noch kurz hier on air erklären. Möchtest du jetzt einen Jahresrückblick machen über unser Jahr oder einen Jahresrückblick allgemein übers Jahr oder beides?
Also ich würde, das kann ich schon mal so als Teaser für nächste Woche rausgeben, weil ich diesen Fragenkatalog mit mir jetzt schon seit dem Sommer rumschleppe. Also es gibt nächste Woche einen Jahresrückblick, der funktioniert im Sinne von der Dreier im Podcast, allerdings der Dreier im Dreier. Also das heißt zum Beispiel so eine Frage, du hast jetzt deine schon beantwortet, deswegen kann ich die mit aufgreifen, zum Beispiel privat wie beruflich, was sind unsere Top 3 Kinofilme dieses Jahres gewesen? So, und in die Richtung habe ich so ein paar Fragen. Und ich würde eigentlich so einen bunten Mix machen, habe aber allerdings so einen großen Fragenkatalog, wo ich gucke, dass wir halt ein bisschen was Privates natürlich mit reinnehmen, aber auch ein bisschen so businessmäßig, nämlich auch so Fragen wie, und das ist, ich glaube, da wird es schwierig und deswegen muss ich dir die Fragen vorher zuschicken, was sind wirklich deine Top 3 Tage im Privatbereich gewesen. So, und da gibt es zum Beispiel, musste ich lange nachdenken, aber da gibt es auch so 3 wirklich elementare Tage, wo ich sage, okay, das waren wirklich eigentlich so 3 Tage, wo ich mir denke, geil, Top. So. Und alles so in die Richtung wird es gehen. Aber natürlich auch so, okay, in Bezug auf Veranstaltungen. Und genau, da erfahrt ihr immer die Top 3 von der lieben Lara und von mir. Und ja, ich glaube, da sind einige gute am Start.
Oh, da bin ich richtig, richtig gespannt. Ich freue mich auf nächste Woche.
Ey, ich auch.
Lass dir gut gehen, mein Lieber. Hab schöne Weihnachtstage.
Tschüss.
Ciao, ciao.